Marvel-Helden. Ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 197. Der Zug durch das Nebelmoor. Der 17. Teil.
Das letzte Mal bei den Schwafelhelden.
Und so nähert er sich euch und bleibt dann ungefähr 3 Schritt von euch entfernt, 2,5 Schritt, also relativ nah, einfach stehen und starrt in eure Richtung, wenn man dieses leblose Augenlicht überhaupt so benennen kann, dass es etwas anschaut.
Mit 7 Spitzen, sagt ihr.
Und wo sind die jetzt?
Wir sind weitergezogen.
Ich frage die Lissandero-Moorleiche, wie gefällt dir dein Leben? Würdest du es jemand anderem wünschen?
Du fragst mich das. Ich bin das Nebelmoor.
Weg von euch, ins Moor hinein. Und als er so ein bisschen diese Armee, die sich da aufgebaut hat, Augen dieser Armee aufschließt, drehen sich alle auch so mit ihm um, schauen euch nicht an und folgen ihm ins Nebelmoor.
Aber vielleicht hilft es schon, wenn wir das ansprechen bei der Fürstin der Rondra-Kirche. Die 7-zackige Krone ist das Zeichen Borbarats.
Ich glaube nicht, dass sobald wir in Donnerbach angelangt sind, ich es mir oder Oskar oder Espe zumuten kann. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl.
You're bad feeling about it.
Genau.
Die Schwafelhelden haben nur nun the shit in the smoking. Weil, abgesehen davon, dass sie eine komische Karren voll auf Stuff nun nach Thunder River bringen müssen, haben sie es jetzt aufgenommen mit einem paar von The Black Magicians. It's a black magic woman. Also man. Anywho, jetzt müssen sie die Schwarzmagier verfolgen und rausfinden, ob die Bow with the Bow to the E to the Adiana wirklich da sind und was sie mit ihnen machen sollen. Stellt sich nun die Question, werden sie die Black Magicians finden? Und wenn sie David Copperfield gefunden haben, werden sie auch Claudia Schiffer begegnen? Yeah, that would be nice. Also, erlebt nun eine Fortsetzung von dieser mysteriösen Wendung einer unheimlichen Geschichte, die mit einem Twist daherkommt, der so nicht erwartet war. Have fun, sie.
Also, die Wagen knattern jetzt mit den Ochsen vorne dran und den erleichterten Seelen von den Schwafelhelden von euch und euren FahrerInnen Richtung Donnerbach. Trotzdem hat der Spuk von Lessendero, durch den das Nebelmoor mit euch gesprochen hat, euch natürlich ein wenig Angst in die Glieder fahren lassen und es hallt euch noch ein bisschen nach. Ihr seid nun auf der Spur von diesen Menschen, Personen, Schwarzmagier, Kultisten, wie auch immer, ihr wisst es nicht genau, die das Nebelmoor durchquert haben und hinter sich her diese Verwunschungen gezogen haben, die das Nebelmoor so unheimlich und unpassierbar gemacht haben. Ihr habt es dem Nebelmoor versprochen, zumindest einige von euch, ich denke da an dich, Edelgeboren, Grimm vom See, dass ihr der Sache auf den Grund gehen werdet. Donnerbach, das habt ihr schon dem einen oder anderen wettergegerbtem Schild entnommen, ist nur noch einige Meilen entfernt. Es ist ein bisschen nebelig, wir sind im Fex des Jahres 990 nach Bosporans Fall, ein milder Tag. Der Nebel ist aber nichts gegen das, was ihr im Nebelmoor durchquert habt, also seid ihr alle froh über etwas frischere Luft zum Atmen. Links und rechts säumen dunkle Tannenwälder, teilweise blau-gräulich in der Schattierung, den Weg. Aber alles in allem ist es doch eine beschauliche Reise. Jetzt würde ich gern wissen, wie es euch geht, ob die Erinnerung an das Nebelmoor und an das, was Lissandero passiert ist, euch noch nachhängt. Oder ob ihr jetzt schon wieder mit dem Kopf bei der nächsten Aufgabe seid, dem vermeintlichen Suche nach den Schwarzmagiern bzw. den Borbaradianern. Also, wie geht es euch?
Wir sind anscheinend alle sehr müde.
Ich sortiere so gerade meine Gedanken. Also Grimm sortiert seine Gedanken. Ja, träumt so ein bisschen. Also ich kann aber vielleicht meine Gedanken einfach, die gerade so im Kopf rumlaufen, so einfach nur so für mich schon mal sagen. Nicht, dass ich sie ausspreche. Grimm denkt oder grübelt darüber nach, was denn wohl gewesen wäre, wenn er selber mit Lissandero auf dem Pferd losgeritten wäre in der Nacht, ob er Lissandero hätte retten können im Ort. Ob wir dann das erfahren hätten, den mit den Schwarzmagiern, mit den Borbaradianern. Also hätte das Moor auch mit uns gesprochen, wenn Lissandero nicht gestorben wäre. Darüber, ja. Hält aber gerade stillschweigen.
Okay, er plagt dich dein Gewissen ein wenig, möchte man vielleicht sagen.
Ja, genau, ja.
Gut,
ja.
Gut. Welche Gedanken umtreiben denn die anderen von euch rum?
Lorana hat in letzter Zeit immer öfter so Albträume, wo sie einem, es kommt ihr bekannt vor, aber kennt die Person in ihrem Traum nicht und sie erwacht aber immer mit Herzklopfen und schweißgebadet auf und denkt viel über ihre Träume nach.
Es ist ziemlich kalt und feucht und ich wäre gerne irgendwo, wo es warm ist und ich was zu essen hätte.
Warm?
Haben wir eigentlich noch Tee? Lysira?
Ich weiß nicht, ich hatte dir doch den Beutel gegeben. Ist doch noch was drin? Beziehungsweise selbst wenn. Das war das letzte Mal schon so ein Krampf, bis wir das heiß hatten. Einfach ein richtig schönes Gasthaus.
Kochend heißer Tee.
Ich frage mich ja, ob wir nicht vielleicht überhaupt nicht in der Position sind zu entscheiden, was mit Lissandero passieren soll. Vielleicht sollten wir ihn einfach bei unserer Rückkehr fragen, was er denn selber möchte.
Mit wem?
Lissandero, der junge Mann, der nicht mehr mit uns schreitet.
Unsandero.
Ah.
Du meinst, wir können ihn noch fragen, wenn wir zurückkommen?
Naja, also wenn er wird ja gerade quasi noch verwahrt vom Nebelmoor als einer der ihren.
Ja, aber kann er noch, also ist er nicht vielleicht quasi hirntot oder kann er uns irgendwie antworten? Hat er irgendwie die Möglichkeit dazu?
Ja, wobei der Kapitän könnte ja auch sprechen noch, ne? Der hat ja auch mit uns geredet.
Wir könnten ihn doch einfach fragen und entweder er antwortet oder er antwortet nicht.
Ja.
Also das Moor klang sehr ehrlich, deswegen denke ich mal, wir können dem Moor hoffentlich trauen.
Ich glaube ja immer noch, Tod ist Tod.
Ja, das sehe ich wohl auch so.
Ja, ich dachte auch, eingefroren bedeutet Tod. Und guck, Grimm ist da.
Tja, jeder macht mal...
Was? Während ihr teilweise in Gedanken versunken seid oder euch in philosophischen Disputen über die Natur des Todes und des Lebens und des Einfrierens verdingt, hört ihr so aus der Richtung, in die ihr fahrt, sehr deutlich, deswegen braucht ihr keine Sinnesschärfe-Probe zu machen, Hufgeräusche, Hufgetrappel von Pferden. Ihr würdet sagen, es ist ein oder zwei Pferde, also jetzt keine Schar, aber schon Pferde. Steht ihr darauf in irgendeiner Weise reagieren oder einfach der Dinge harren?
Und klingt das nach eiligen Huftritten oder ist das ein normaler Galopp oder
Trab? Ja, eher Trab. Also die Hufen donnern da nicht so auf dem Weg, dass es die Flure runterschallt, wenn du das meinst. Also
ja, genau.
Eher,
ja,
ja. Ja, doch eher Trab und ja, gemächlich. Noch sicher
nicht. Das klingt beruhigend. Also es klingt nach Zivilisation, weil jetzt irgendwelche Moorleichen wahrscheinlich eher nicht angeritten kommen und ja.
Vielleicht sind es ja tote Pferde.
Das glaube ich nicht. Das sehen wir dann. Aber für mich ist es ein Zeichen, dass wir jetzt vielleicht bald mal wieder Richtung Zivilisation kommen.
Scheint, als kriegen wir Besuch. Und ich teile jetzt nicht so Greifax, ja wahrscheinlich nicht laut geäußerte Gedanken und greife zu meinem Dolch.
Wer das wohl sein mag, ich schaue nochmal in die Richtung. Vielleicht sehe ich ja jetzt etwas.
Greifax, leuchte doch mal.
Ja. Klick, ich leuchte doch mal.
Fernlicht.
Ist ja, glaube ich, gar nicht Nacht oder Abend, ne?
Ich leuchte trotzdem. Ja.
Immer noch neblig.
Es ist immer noch Nebel. Hast du auch Nebelmodus?
Dann nee, Nebelscheinwerfer.
Nebelhorn.
In der Nebelhorn, genau.
Nebelhorn also, von Göndier. Ja.
Nebelhorni von Göndier. Okay.
Ja, kurze Zwischenfrage. Das Horn, haben wir das eigentlich noch oder hatte sie
ja,
das
habe ich noch.
Nein, ja, nein, siehst du, kannst du ja einmal pöt.
Aber das konnte man das nicht nur einmal benutzen?
Ja,
aber pöt macht das ja immer noch.
Ja. Machst du das, Philipp? Grimm, was ist denn heute los?
Ich blas eher zum Angriff, aber nicht zur Begrüßung.
Und machst du das?
Was?
Machst du das jetzt zum Angriff blasen?
Nee.
Philipp bläst dich bei der Begrüßung, Corny. So, also. Ihr seht zwei weiße Rösser, die um eine Wegbiegung aus dem Norden tatsächlich im Trab und auf dem Weg, was jetzt nicht verdächtig ist, ne? Also wirklich dahergeritten kommen, Seite an Seite, und hoch zu Rosse sitzen zwei schöngestaltige, damit meine ich also ausgerüstet und mit geradem Rücken auf dem Pferde sitzend, Rondra-geweihte Frauen. Sie haben einen weißen Waffenrock. Gepanzerte Arm- und Beinschienen auf dem Waffenrock zu erkennen. Auch durch den Nebel ist eine rote Löwin abgebildet, ein roter Umhang, der schön im Wind weht, und ein gefiederter Helm sitzt auf ihrem Haupte. An ihrer Seite hängen natürlich standesmäßig die Rondra-Kämme, das heißt die riesigen Schwerter, gezackten Schwerter der Geweihten. Und sie reden miteinander, denn ihre Köpfe sind sozusagen nicht in eure Richtung gedreht, aber sehr schnell, als sie sich auf ungefähr 80, 90 Schritt nähern, sehen sie euch, halten kurz ein und reiten dann ganz ruhig weiter auf euch zu und heben beide zum Gruß die Hand. Oskar vorne verringert die Geschwindigkeit der Karren und ihr alle zieht dem nach, und die Rondra-Geweihten halten vor euch an und stehen jetzt so 10 Schritt vor euch, und eine von beiden nimmt den Helm ab. Lange schwarze Haare, wettergegerbtes Gesicht. Versucht sich an einem höflichen Lächeln, das ihr nicht gleich fällt, aber trotzdem ist es eine nette Geste, und ja, spricht. Heda, wer seid ihr? Wohin des Weges?
Den Zwölfen zum Gruße. Ich bin edelgeboren Grimm vom See, und das sind meine Gefährten, und wir haben den Treck durchs Nebelmoor gewagt, sind fast heil durchgekommen.
Beiden gucken sich an. Und die den Helm abgenommen hat, steigt ab, die andere bleibt zu Ross und geht auf euch zu und nickt. Die Herren Rondra zum Gruße. Ihr seid edel geboren? Ihr seid ein Ritter? Aus welchen Landen?
Hier, oh Mann, wieso weiß ich das jetzt gerade nicht mehr? Sorry.
Vom See.
Nee, genau, vom See. Nein, hier, wieso fällt mir jetzt gerade nur Andergast ein? Andergast ist es nicht.
Ihr seid ein nervöses Mannsbild.
Nein, das ist jetzt gerade. Ich bin gerade out of character. Ich bin
Nostria?
Nein. Du bist schön in character hier. Wenn dir das nicht einfällt, dann auch in character.
Ich stoße ihm mit dem Ellbogen in die Seite und sage Nostria.
Nostria, genau. Ja, ich bin ein Ritter Nostrias.
Wenn euch unsere Erscheinung Angst macht, Ritter Nostrias, braucht ihr diese nicht zu haben. Mein Name ist Irma. Und das da hinten ist meine Ordensschwester Ladus. Sie, andere hebt auch ihren Helm ab und sieht ihr wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Und sie lächelt freundlich. Ihr scheint es leichter zu fallen. Wir patrouillieren hier die Straßen, nachdem hier letztens, ja, Gesindel durchgekommen ist. Aber wir sind sehr froh, dass wieder Karren mit Wagen hier durchfahren. Wie war denn eure Passage durch das Moor? Wie ich sehe, seid ihr zumindest die Waren unbeschadet durchgekommen.
Ja, wir haben leider einen unserer verloren unterwegs an das Nebelmoor. Durch ihn hat das Nebelmoor zu uns gesprochen und sagte, es sei verflucht. Und,
sie hebt die Augenbrauen etwas skeptisch, und ein kalter Windhauch weht so über das Land. Das Nebelmoor hat zu euch gesprochen. So. Was hat es denn gesagt?
Es hat gesagt, dass dunkle Gestalten, wir gehen davon aus, dass es Borbaradianer wahrscheinlich waren, das Nebelmoor verflucht haben, dann weiter nach Donnerbach gegangen sind.
Sie mustert dich und sie guckt euch andere alle einmal an. Eure Gefährten, edelgeboren Grimm vom See, sind recht schweigsam.
Ihnen hängt der Tod einer unserer Gefährten noch nach, wie auch mir. Ich fühle auch Schuldgefühle. Ich denke, vielleicht hätte ich ihn retten können.
Ja, und wir sehen uns nach einem heißen Bad. Wie weit ist es denn noch nach Donnerbach?
Nun, ich bewundere eure Ehrlichkeit, Herr Edelgeboren Grimm vom See. Ihr sprecht mit reiner Zunge und direkt drauf los. Das lobe ich mir. Wenn es euer Begehr ist, nach Donnerbach zu gehen, dann folgt der Straße. Einfach geradeaus, folgt den Schildern. Es ist nicht mehr weit. Und dort werdet ihr Rast finden, Speis und Trank. Wenn ihr allerdings Interesse habt, mit jemandem über das zu reden, was euch widerfahren ist, oder über dieses Gesindel, diese Borbaradianer zu sprechen, dann solltet ihr vielleicht mit der Erzfürstin reden. Dazu müsst ihr da vorne Und sie zeigt einmal so an den Tannenwald, wo so eine kleine Schneise in den Wald einführt. Diesem Wege folgen. Allerdings würde ich euch empfehlen, zu Fuß zu gehen, zumindest zu Pferd und nicht mit den Ochsen. Dort werdet ihr nach einiger Zeit einen Wasserfall finden. Dort könnt ihr verweilen und man wird euch schon bemerken, denn dort ist unser Tempel.
Ja gut, aber wir müssen ja erstmal die Wagen wegbringen, ne, die Ladung und so. Dann würden wir wahrscheinlich erstmal nach Donnerbach, wenn wir die Ochsen sowieso nicht mitnehmen sollten auf den Weg, dann ja erstmal die Ladung abliefern und den Auftrag damit quasi beenden und uns dann zum Tempel begeben.
Ja, genau. Das wär, so würde ich es auch sagen, machen.
Dann gebt uns doch bitte die Wegbeschreibung, wenn wir aus Donnerbach kommen.
Ich verstehe nicht.
Naja, ihr sagtet da vorne, links geht's nach Donnerbach und rechts geht's zum Tempel. Aber wenn wir aus Donnerbach rauskommen, gibt's da nicht vielleicht einen kürzeren
Weg? Kürzeren Weg.
Das ist der einzige Eingang zu unserem Tempel und zu dem Wasserfall ist durch diesen Weg. So ist er leichter zu verteidigen, Herr Zwerg. Also einfach den Weg zurück und dann
also den links Weg statt
rechts. So ist es, so ist es. Gut, dann, frohes, ja.
Ich würde noch eine letzte Warnung auch aussprechen. Also ins Nebelmoor solltet ihr im Moment nicht gehen. Dort lauern sehr, sehr viele Untote.
Gut, gut, danke für die Warnung. Wir werden nur bis zum Saum des Moores gehen und wieder zurückkehren. Wir wollen nur verhindern, dass noch weitere von diesem Gesindel ihren Weg hierhin findet. Sonst noch etwas?
Können wir zum Tempel dann einfach rein oder brauchen wir irgendein Kennwort oder sowas?
Ein Losungswort.
Eine Genehmigung oder so.
Nein, ihr solltet bereit sein, Rede und Antwort zu stehen, wenn nach eurem Begehr gefragt wird. Und solange ihr die Wahrheit sprecht, so wie dieser junge Mann hier, sollte euch nichts widerfahren.
Und ihre Namen waren Imra und Ladrus, richtig? Irma und Ladus.
Irma also, und Ladus.
Ah. Irma und Ladus. Okay, ich habe das nicht gelesen. Ich hab's, ja.
Ja, so ist es.
Grimm und Namen.
Dann frohes Geleit.
Dankeschön.
Danke, Ihnen auch.
Mädchen namens Irma setzt auf und beide galoppieren so einmal um euch rum, mustern euch noch einmal. Das zweite Mädchen namens Ladus zwinkert Nalle einmal etwas neckisch zu und ja.
Ich gucke verwirrt an mir runter und drehe mich nochmal um, ob sie mich wirklich meint.
Ihr Blick scheint dich etwas musternd gemeint zu haben, aber jetzt wendet sie sich auch ab und geht sie reiten weiter. Oskar meldet sich zu Wort. Tja, das scheint, als hätten wir unser Ziel gleich erreicht.
Ja. Endlich.
Endlich. Ja, dann würde ich einmal dort einkehren und dann habt ihr uns erfolgreich nach Donnerbach gebracht. Ja. Werdet ihr tatsächlich dann noch diesen Tempel aufsuchen wollen?
Ja.
Also ich meine.
Oh, ja. Irgendwie scheint es ja wirklich was mit diesem sieben Zacken Fez auf sich zu haben.
Was ist denn ein Fez?
Naja, ein führt auf den Kopf.
Nein, ein Hut?
Ja, sowas.
Ah. Gut, es ist sowieso, ich meine, wenn ihr eine Chance darin seht, dass wir Lissandero vielleicht irgendwie befreien können oder ihn zumindest von diesem Fluch befreien, dann solltet ihr es tun. Ich muss euch aber leider sagen, ich habe es euch ja schon eingangs gesagt, als wir das Nebelmoor verlassen haben. Ich glaube, ich werde Oskar und Espedot, naja, also wir können euch nicht begleiten.
Ja, was macht ihr eigentlich?
Wie lange bleibt ihr denn in Donnerbach?
Ja. Naja, 2 Tage ungefähr. Und dann müssten wir eigentlich den Rückweg antreten, je nachdem, ob das Moor dann befriedet ist. Sicher, vielleicht könnt ihr uns ja Bescheid sagen und wir könnten zusammen zurückreisen.
Also wir werden euch auf jeden Fall Bescheid sagen, sobald das Moor befriedet ist.
Dann wäre es kürzeste Weg auch für euch. Auch für euch.
Ja, aber vorher wäre es doch zu riskant, oder Wolf?
Wir werden auf euch warten, bis wir Kunde von euch hören. Dieser Tempel ist ja nicht weit weg und ich habe nicht den Eindruck, dass ihr da einer Gefahr ausgesetzt seid. Also lasst uns doch ein Gasthaus suchen, dann könnt ihr aufbrechen und wir werden dort warten, bis ihr zurückkommt und Kunde bringt. Und vielleicht können wir ja zurückreisen, zusammen.
Das wäre doch auch schön, wenn wir zusammen zurückreisen würden. Das wäre doch vielleicht irgendwie auch im besten Sinne guter Abschluss für die für diese furchtbare Geschichte hier, wenn wir sicher zurück durchs Nebelmoor reisen können.
Da habt ihr recht, da habt ihr recht. Gut, dann wollen wir.
Auf geht's.
Ihr rattert weiter und tatsächlich, so wie es Irma, die Ordensschwester und Rondra Geweihte euch prophezeit hat, ist das ein oder andere Schild, deutet auch darauf hin, dass Donnerbach vor euch liegt und irgendwann macht ihr schon die ersten Bruchstein- und Holzhäuser aus und diese werden immer dichter und dichter und stehen Seite an Seite und irgendwann öffnet sich in einem kleinen Talsenke mit diesen grauen Tannenwäldern drumherum. Ja, ein kleines Städtchen, möchte ich sagen. Es sind ungefähr 100 Häuser aus Holz und Bruchstein errichtet. Keine Palisade. Und was euch auffällt, ist, dass wirklich viele in der Stadt, also auf den ersten Blick, mindestens ein Drittel, wenn nicht mehr, Rondrianer sind, also Geweihte, die in diesem Wappenröcken, Kettenhemden mit der roten Löwin herumlaufen. Manche sehen eher kriegerisch aus, manche eher in so Roben, aber alle sind der Rondra-Göttin frönend. Und der Rest, oder beinahe der Rest, sind Elfen. Das sind Elfen. Hier sind ja auch die Salamandersteine, einer der traditionellen Heimatorte der Elfen. Und es sind ganz viele Elfen, viele in Blau gekleidet oder in Grün, die ihr Tagwerk verrichten, Handwerker, Händler. Auch junge Elfen, auch alte Elfen und ein interessanter Anblick, diese friedvolle Mischung aus Mensch und Elf. Ansonsten seht ihr den ein oder andere Gasthaus, die solche illustren Namen tragen wie Schenke zum lecken Krug, Schenke Neunauge oder die liebliche Melodei, ein besonders schön verziertes Gasthaus. Ihr seht am Anfang des Städtchens eine Station der Silbernen Falken, eine Kurierdienst. Ansonsten seht ihr in der Stadtmitte einen schönen, sehr großen Brunnen, so ein paar Stände, Kräuter, Gewürze, Bausch, Tonnis, also ein traditionelles Elfenkraut, Pfeilhalten. Ihr seht einen Tempel der Travia, der relativ prominent am Rand dieser Stadtmitte dran ist. Ja, und ansonsten hier und da ein Weidmann, ein Schmied, ein paar kleine Geschäfte und Krämerläden. Und dahinter, sozusagen in Richtung der Tannenwälder, sind dann Wohnhäuser. Das ist auch erstmal euer erster Eindruck. Ihr werdet beäugt, aber besonders die, die am Markt in der Mitte stehen, an den Ständen, winken sehr schnell Oskar zu, da sie natürlich die Karren erblicken mit den Handelswaren und deuten so auf ein großes, ja, großes übertrieben, aber auf ein relativ großes Kontor, also ein Lagerhaus. Und Oskar nickt ihnen zu. Ich glaube dort, ja, es ist immer noch da, das alte Lagerhaus. Dann, ich kann es nicht glauben, aber wir haben es bis Donnerbach geschafft. Unglaublich. Ich werde mal die Waren dort abliefern und schauen, dass alles über die Bühne geht, wie man so schön sagt. Ja. Und wie wär's, wenn wir uns dann erstmal stärken, in einem der Gasthäuser? Was meint ihr?
Wolf, braucht ihr da vielleicht ein bisschen Hilfe beim Abladen? Ich krieg ja schier Gänsehaut mit diesen ganzen Randra Abdahis hier.
Nein, also das sind alles, ich weiß, sie sind fremdartig, sie kommen euch fremdartig vor, aber sie sind sehr hilfsbereit und ich weiß nicht, ob es eine Beleidigung für sie wäre, wenn ein Bardock ihnen helfen würde hier, also ein Nicht-Elf, also ihr wisst schon, ein Fremdling, ich meine es nicht böse, Shahim, aber ihr seid hier fremder für sie, als sie ja für euch sein sollten.
Ich bin hier auf jeden Fall fremd, genauso wie mir diese ganze, da liegt doch Magie in der Luft. Das ist doch alles nichts. Lasst uns mal schnell machen, wofür wir hier sind und dann wieder zusehen, dass wir Land gewinnen.
Oskar meldet sich zu Wort. Aber ich glaube, Shahim hat doch recht, oder? Oder Wolf? Hier gibt's doch sogar eine Akademie oder eine Einrichtung für Magie. Ja, die gibt es. Das Seminar der elfischen Heilung und Verständigung oder so irgendwie, so etwas. Aber das ist etwas außerhalb der Stadt. Aber ja, doch. Das Seminar der elfischen...
Ich schüttel mich mal ein bisschen.
Na, es ist eigentlich, also Heilung, das Seminar der elfischen Verständigung und natürlichen Heilung, so hieß es. Aber jetzt lasst uns einmal die Waren abladen. In welchem Gasthaus wollen wir uns denn treffen?
Ich frage mich ja, ob die hier überhaupt Bier haben in dem Gasthaus.
Ja, ich finde das mit der Verzierung ganz schön. Was denkt ihr? Das mit der Verzierung?
Was da? Und ich zeige auf das mit der Verzierung.
Ja, genau, das mit der Verzierung.
Die liebliche Melodie.
Ja. Was sieht denn am wenigsten elfisch aus, wenn der Wüstensohn wenn ihm das so unheimlich ist, die ganzen
Elfen. Ich habe Freunde, die sind Elfen.
Vielleicht kennt ihr euch.
Naja, aber das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen. Ich bin jetzt hier und also lasst uns reingehen und loslegen.
Ja, dann gehen wir da rein. Dann treffen wir uns da.
Gut.
Also dann,
die liebliche Melodie soll es sein, ja.
Gut. Genau, sollen wir ein Zimmer für euch mit reservieren?
Ja, unbedingt. Ruhig für ein paar Tage. Werdet ihr denn heute noch aufbrechen zu diesem Tempel?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es wollen wir nicht mehr aufschieben.
Ja, der Tag bricht ja auch gerade erst an, ne?
Ja, gut. Ich komme gleich zu euch, dann können wir uns stärken. Und ja, irgendwie bin ich ja ein wenig wehmütig, aber verabschieden müssen wir uns dann ja auch noch voneinander. Zumindest vorerst, bis ihr wiederkommt.
Und er, prescht die Ochsen und Karren an und bewegt sich aufs Kontor zu und da öffnen sich schon zwei große Tore und ja, ein paar der Bewohner empfangen die Karren und mit einem etwas rundlicheren Geweihten wird da offenbar schon gehandelt, gefeilscht und wie auch immer.
Also Wolf muss nicht befürchten, dass wir vorher schon wieder abreisen, bevor er zurückkommt. Wir haben ja unseren Sold noch nicht bekommen.
Ja, was war das denn eigentlich nochmal? Also was kriegen wir denn für diesen Auftrag?
Ich denke, wir haben es schriftlich bekommen, oder? Also
guck doch mal in deinen Unterlagen nach. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es irgendwie auch davon abhing, wie viel Wiederverkaufswert der Waren am Ende da noch rauskommt.
Und wie viele Menschen noch leben dort
ankommen. Ich weiß nicht, ob wir für Desandero was zahlen müssen.
Ich glaube, es wurde nur an der Ware berechnet.
Eigentlich müssten wir doch seinen Sold sogar noch auf uns aufgeteilt kriegen.
Wenn er noch ist, ist er ja nicht so.
Voll der Leichenfledderer, ey.
Noch ist er ja nicht.
Blutfinger.
Aber braucht er das dann in Zukunft?
Er ist doch noch gar nicht tot. Und wenn, dann sind vielleicht die Leute, die ihm näher standen, erberechtigt, dieses Geld an sich nehmen. Oder seine Familie oder so, keine Ahnung.
Und so ein Begräbnis kostet ja schließlich auch was. Ja,
das stimmt allerdings auch. Es sei denn, ihr wollt ihn ins Moor schmeißen.
Na, da ist er ja schon.
Ja, oder er möchte sich
so ein gefühlloser Zwerg, unfassbar.
Ja, also steht was in deinen Unterlagen, Grimm?
Isst du da gerade eine ganze Gurke, Merlin?
Nein. Das sah
gerade aus, als hättest du in so eine Schlangengurke einfach reingebissen. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie das halt so aus.
Lecker.
Hallo. Hallo, was soll ich jetzt machen? Ihr habt mich ja völlig vergessen.
Ja, was sagt denn deine Geschichte so?
Hast du mich nicht vergessen?
Naja, also ich glaube, es ist ja schwer ja schon interessanter, wenn ich mit euch zu dem Tempel komme und schaue, wo diese schwarzen Menschen sind. Also als Geschichte so.
Also so mal out of game, das brockst du dir jetzt aber selber ein, Henny, ne?
Was?
Du willst uns Tarsonius immer mitgeben und nachher beschwerst du dich wieder, wenn wir da nicht mit.
Wir haben ihn halt ignoriert und nicht vergessen. Das ist ein eklatanter
Unterschied. Wir haben dich nicht vergessen, wir haben dich nur ignoriert. Also kann ich mitkommen?
Na, also zumindest würde ich gern nochmal lesen, was du denn so als Bericht geschrieben hast.
Lies uns das doch gleich mal in der Schenke vor, wenn wir einen schönen heißen Tee haben.
Ich habe es ja noch nicht ausgeschrieben. Ich habe ja alles nur in Stichworten gemacht. Hm. Ich schreibe den Bericht ja erst in Ruhe in der Redaktion.
Ja, aber kannst du dich dann noch
so genau dran erinnern, wenn du das nur in Stichworten schreibst, oder erfindest du dann einfach viel dazu?
Es muss ja auch aufregend sein und so und alles. Der Phantoli.
Ist das nicht aufregend?
Also, ich weiß auch nicht.
Wenn ich mich recht erinnere, war unser Handel so, dass wir das dann nochmal gegenlesen dürfen, bevor du es veröffentlichst.
Ja, ja, gut. Ich werd,
und
ja.
Dass du die Wahrheit schreibst.
Das werde ich auch tun.
Du wirst doch wohl heute Abend ein paar Stichworte mal ein bisschen ausformulieren können.
Na, komm auf jeden Fall mal mit in die Taverne und dann können wir ja mal gucken, was deine Aufzeichnungen so sagen.
Okay.
Aber bei den Rondra-Geweihten bitte die Wahrheit sagen. Ich glaube, die legen da sehr großen Wert drauf.
Ja, also okay. Über die Rondra-Geweihten die Wahrheit sagen. Bei den Rondra-Geweihten vielleicht einfach die Klappe halten.
Ja, und vielleicht auch nicht so starren.
Ich bin jetzt durcheinander. Soll ich jetzt die Wahrheit sagen oder nicht?
Einfach gar nichts sagen. Und nicht starren.
Und hinterher die Wahrheit aufschreiben.
Und irgendwo Geld in eine Klingelbüchse werfen. Bestimmt.
Ja, ich habe aber nicht so viel Geld.
Vielleicht ein Bleistift.
Mit der Geschichte wirst du ganz viel Geld noch bekommen.
Ich werde bestimmt zum Chefredakteur des Fantoli. Aber ich habe jetzt Hunger. Können wir was essen gehen?
Oh ja, gute Idee. Und okay. Wir stapfen los zur munteren Geselligkeit.
Ja, die Geweihten nicken euch zu. Einige haben ja beobachtet, beziehungsweise alle, die hier gerade herumlaufen, dass ihr der Geleitschutz, wie auch immer, von diesem Wagenzug wart. Die Elfen grüßen euch auch freundlich, starren Nysira etwas wunderlich an, teilweise mit offenen Mündern. Ob dir das gefällt oder nicht, das kannst du vielleicht selber sagen, aber es ist doch sehr auffällig, weil du natürlich als Elfin ersichtlich bist, aber doch in deiner Ausprägung dann doch ganz anders aussieht als die Hiesigen, die dann eher dem Walde zugetan sind. Aber nichtsdestotrotz kommt ihr mit der lieblichen Melodie hinein. Eine runde Tür, sehr gemütlich, mit Goldbeschlag öffnet sich und dort drinnen hört ihr auch schon Harfenspiel. Blickt euch um, ob ihr da wirklich einen Elfen oder Elfin seht, die Harfen spielt, in einer Ecke sitzt. Aber es ist eine Harfe, die von selber spielt und in der Ecke steht. Und das Innere ist sehr schön, denn Bäume wachsen an den Wänden hoch, echte Bäume. Und, an den Zweigen, die so ein bisschen bis zur Deckenmitte so hineinragen, hängen so kleine Laternen mit Kerzen drin und die Tische sind alle rund. Und auf dem Boden laufen so 3, 4, 5 Katzen herum und ein Wiesel sogar, das die Katzen jagt und neckt, aber sich dann wieder von ihnen jagen lässt. Und am Ende ist eine Theke, die rund ist, also so quasi halbkreisförmig. Und dahinter steht ein riesiger Elf, also beinahe 2 Schritt groß, mit brauner Haut und goldenen so Augen, also goldgelben Augen, einem breiten Lächeln und sogar einem Ohrring und winkt euch zu. Und ansonsten ist bis auf euch jetzt niemand hier in dem Gasthaus, aber es ist ja auch noch in aller Preios Gott frühe.
Tatsächlich scheren mich die Blicke reichlich wenig. Ich würde mit meinen Kameraden dann einfach in den Raum gehen und der Dinge harren. Ich würde da jetzt nicht die Initiative ergreifen, aber ich weiß ja, dass irgendeiner von meinen Mitabenteurern das da schon regeln wird.
Ja, ich tapse dir hinterher, aber ich regel nicht. Ich mach das quasi genauso und hoffe auf die anderen.
Dann gehe ich als Nächster.
Ja, ich würde vorangehen. Ich gehe voran. Also ich schreite an euch vorbei. Halte Ausschau nach der Gastwirtin, die du auch schon beschrieben hattest wahrscheinlich.
Ein Gastwirt. Ja, es ist ein großgewachsener Elf mit wettergegerbter Haut und so goldenen Haut, Entschuldigung, goldenen Augen, also bei goldgelb leuchtend und einem breiten Lächeln, einem Ohrring und er grüßt euch.
Und wie grüßt er uns, weil dass ich die richtige Grußformel auch lerne jetzt hier.
Nadur Ethralana.
Nadur Ethralana, frage ich so. Also ich versuche fragend das nachzusprechen.
Danke, dass ihr versucht, die Istira-Sprache zu sprechen, aber ich bin des Gariti mächtig. Nadur Ethralana heißt übrigens, möge der Wald euch schützen. Ihr habt doch sicherlich den wunderbaren Tannenwald gesehen, der dieses Gasthaus umgibt.
Oh ja, wirklich beeindruckend. Ist es Elfenmagie, die diesen Wald so gedeihen lässt?
Nun, dieser ganze Ort, diese Lamandersteine, dieser Wald, all das ist durchzogen von alten Traditionen, Elfen, Völkern, Geschichten und Legenden. Hier verwebt und verwischt sich Legende und Wahrheit. Deswegen kann ich eure Frage weder mit einem Ja noch mit einem Nein beantworten. Aber lasst mich fragen, Jana Lira. Wohin geht ihr? Wer seid ihr?
Ja, wir sind eine Truppe, die als Geleitschutz durchs Nebelmoor gezogen ist. Wir sind jetzt gerade hier in Donnerbach angekommen und suchen eine Bleibe für die nächsten Nächte. Ja, auch Speis und Trank hätten wir gerne.
Keine Sorge, Shalia Etira Janalir. Die Betten hier sind weich wie, na wie sagt man, wie Moos. Und etwas zu essen kann ich euch auch anbieten. Mein Name ist übrigens Golodion Nebeltänzer. Der Nebeltänzer-Sippe, ihr habt sicherlich von uns schon gehört.
Leider nicht. Wir sind gerade erst hier angekommen. Wir kennen jetzt die, wie heißen diese Lande jetzt nochmal?
Welche Lande? Wovon spricht ihr?
Das ist Smaragdsteine.
Die Salamandersteine.
Salamandersteine, genau.
Sie liegen etwas weiter im Norden, aber hier ist der Ausläufer davon. Und das ist ein wunderbarer Ort, wo die Harmonie zwischen Menschen und Elfen wie nirgends anders in diesem Land gelebt wird. Aber setzt euch, setzt euch. Wollt ihr eher etwas Herzhaftes, Warmes, etwas Kaltes oder etwas zu trinken?
Ja, habt ihr Tee?
Ja, Tira Shalin Elenya, der Tee der Sterne. Möchtet ihr ihn haben?
Ja, 2 Sterne, bitte.
Mhm. Sagt Irstinen ihr Verendir? Sagt er zu dir.
Sprichst ich erröte etwas.
Ja.
Aber ich ziehe meinen Hut über meine Ohren noch mehr und lege.
Verzeiht, ich wollte euch nicht zu nahe treten. Gut, ich bringe euch gleich etwas Tee und einfach etwas essen. Heute ist das Lana Faren Miralia sehr schön. Waldgemüse. Mit Fleisch kann ich euch leider hier nicht dienen.
Wie war nochmal Ihr Name?
Golodion. Golodion Nebeltänzer.
Wenn es hier kein Fleisch gibt, gibt es hier denn wenigstens Bier?
Naja, es gibt etwas Wein. Es ist ein Wein der Freundschaft, Herr Zwerg. Kann ich diesen euch anbieten?
Ja, ich nehme einen und ich winke von hinten.
Ein Wein der Freundschaft kann ich ja nicht ablehnen.
Gut, danke. Also ein Wein der Freundschaft, einen Tira Shalin Elenya.
2 Wein der Freundschaft.
2 und das Waldgemüse, es kommt sofort.
Und ich hau noch meinen Becher auf den Tresen und ich nehme auch so einen Tee.
Wie sieht's denn mit Käsebrot aus?
Oh, Käse. Das. Naja, wir haben hier diesen Waldkäse, den die Menschen hier zu verspeisen pflegen, aber ich kann ihn nicht empfehlen. Er stinkt fürchterlich.
Oh ja, den nehme ich.
Klingt perfekt für unseren kleinen Mann hier.
Oh nein!
Habt ihr vielleicht auch noch eine Käseglocke dazu, wo er mit drunter passt? Ich finde ihn auch mittlerweile schon ganz schön.
Eine Glocke aus Käse? Ein Musikinstrument?
Genau, ja.
Wundersame Dinge.
Eine Art Kuppel, die über den Käse gestülpt wird.
Das, wie ein Hut.
Ein Hut für einen Käse?
Kümmert euch nicht drum. Einfach ein Brot mit Käse und den Wein und so. Das mit der Glocke, das ist...
2 Wein.
Gut. Nalia Vencharan. Ich bin gleich wieder da.
Dankeschön.
Er verschwindet in einer Schwingtür, die etwas quietscht und mit einem doch sehr angenehmen, kehlig lautem Lied auf den Lippen scheint er dort Speis und Trank vorzubereiten. Ihr hört es scheppern, klimpern und irgendwann duftet es auch sehr süßlich und wohl. Und da ist er erstmal beschäftigt. Er sitzt dort in dem Gastraum.
Er hat jetzt gar nicht den Eindruck gemacht, dass er es komisch finde, dass ich nur eine Halbelfe bin. Oder was meint ihr?
Aber hat er dich erkannt irgendwie? Oder?
Er hat mich angesprochen. Also.
Oh. Also, aber er hat doch zu uns auch elfisch gesprochen.
Ja. Also. Ja.
Aber ja, das, was er zu dir gesagt hat, hat er nicht übersetzt. Ja.
Ich kenne das halt nur, dass Elfen Halbelfen nicht so toll finden.
Na, mir hat er einen Wein der Freundschaft angeboten.
Und außerdem hast du ja auch nicht Halbelf auf der Stirn stehen.
Mir hat er gar nichts angeboten.
Und ganz ehrlich, wer Fremden gegenüber, egal wer, woher sie kommen oder wer sie sind, negativ gesinnt ist, sollte kein Gasthaus führen. Oder Schank wird sein.
Vulva. Vulva. Ja, aber ich habe für dich auch einen Tee mitgeordert, Lysira.
Oh, sehr gut mitgedacht. Vielen Dank.
Ich wollte jetzt nicht beide alleine trinken.
Aber weiche, moosweiche Betten klingt sehr gut.
Hoffentlich nicht wortwörtlich.
Ja, hoffentlich nicht zu weich.
Wir haben lange genug auf Moos geschlafen. Ein schönes Federbett.
Hm. Er bringt euch jetzt ein großes Tablett. Das ist ein ganz weißes Tablett aus irgendeinem Material, das ein bisschen aussieht wie Porzellan beinahe, aber auch irgendwie wie Holz. Also es ist sehr schön, leuchtet sehr schön. Und dort ist der Wein drauf, allerlei Gemüse, an so kleine, etwas längliche Kartoffeln gebettet mit einer Soße, die so sehr nach Wurzel- oder Kräutersoße aussieht. Sehr lecker. Und auch ein Käse, es ist ein Ziegenkäse tatsächlich, der auch ordentlich müffelt, aber natürlich für einen Connoisseur doch wohlmundend daherkommt. Ja, und der Wein ist auf dem Tisch und eine große Karaffe, sehr schön geschnitzt, auch mit Ornamenten, die ebenfalls so Blüten und so weiter wiedergeben, mit Wasser da drin. Der Tee ist duftet auch sehr süßlich und in ihm schwimmen sogar Blüten von so kleinen Blumen drin. Aber wahrscheinlich eher zur Verzierung. Er setzt euch das alles hin, spricht dann Lysira an mit den Worten: Oh, Silanadur Talia Firneta. Also, was das bedeutet, schicke ich dir jetzt mal out of game kurz nur als Nachricht. Also, er geht davon aus, dass du ihn verstehst und das tust du auch, deswegen, ja.
Okay. Ich bleib etwas reserviert. Seid ebenfalls gegrüßt.
Er legt seine Hand so auf seine Brust und sagt: Sirlena Mevaran, Amela Lena Shalia.
Wie kommt es, dass ihr mir eure Freundschaft anbieten wollt?
Nun, wir sind doch alle die Kinder der gleichen Mütter und Väter und kommen aus dem gleichen Reiche. Ist dem nicht so? Aber also, sagt...
Jetzt muss ich mal völlig unfest in solchen Dingen fragen. Ist es so eine Floskel? Oder sagt ihr das jetzt einfach so?
Ist schon eher fraternisierend. Also es ist etwas sehr direkt schon. Das hast du schon richtig so erkannt. Aber sagt doch, was treibt denn euch hierher? Ihr seid doch, wenn ich das erkenne, ein Kind des Eises.
In der Tat, etwas nass und kalt hier für meinen Geschmack. Ich bleib aber noch sehr skeptisch und zurückhaltend.
Nun, ich würde mich freuen, wenn ihr euch später mir anschließen wollt, vielleicht für ein Liedchen auf meiner Harfe, die dort gerade von selber spielt. Vielleicht kennt ihr ja das eine oder andere Lied aus dem Norden, das ihr mir vorsingen könnt.
Für musikalische Fragen ist hier meine Freundin eigentlich der Ansprechpartner und ich zeige auf Lorana. Ah,
ich verstehe. Nun lasst es euch munden. Ich möchte euch nicht weiter stören. Ich werde eure Zimmer nun fertig machen. Für wie viele Nächte gedenkt ihr denn hier zu bleiben?
Hoffentlich nur eine.
Ja, ja. Die Kutscher wollten auch länger bleiben noch.
Ich seufze nur ganz schwer.
Ja. Na, aber ein bisschen rasten tut uns, glaube ich, allen ganz gut. Ich freue mich vor allen Dingen total auf ein heißes Bad.
Oh ja. Ein Bad wäre tatsächlich nicht schlecht.
Gibt es hier ein Badehaus vielleicht sogar?
Ja, ich wende mich an meinen neuen Freund.
Ein Raya-Tempel? Sowas gibt es hier nicht. Nein, nein. Aber wir haben einen wunderbaren Esfaril-Zuber. Und der klopft auf dieses Tablett, das so ein bisschen, ja, beinahe wie Glas oder Keramik so ein bisschen klingt. Und dort kann ich euch heißes Wasser einlassen, wenn ihr möchtet.
Ja, für mich zuerst bitte. Ich danach.
Ich werde eure Zimmer bereiten und dann ein schönes Bad vorbereiten.
Also, wir brauchen noch 4 weitere Betten für unsere Freunde, die wir begleitet haben durch das Nebelmoor.
Ah, gut. Dann werde ich sämtliche Zimmer für euch vorbereiten. Es ist mir eine Freude. Und er verneigt sich und dreht sich um. Und mit einem Kessenhüftschwung, möchte man sagen, stapft er davon. verschwindet hinter der Schwingtour und ihr hört, dass er eine Treppe hinaufgeht. Und just als er oben eine Tür auf- und zumacht, geht die Tür zur lieblichen Melodei auf. Und Wolf und Oskar treten herein. Espe ist noch nicht mit dabei und schütteln sich, kommen zu euch und beide ziehen so mit der Nase den Duft ein. Oh, habt ihr schon was bestellt? Oh, ja, ja. Ich bin ganz ausgehungert. Schön sieht es hier aus. Etwas, ja, durcheinander, aber schön. Der zieht sich einen Stuhl ran und setzt sich zu euch. Oskar tut das Gleiche. Was macht ihr?
Ja, hier gibt's nur so Wurzeleintopf. Also kein Fleisch.
Oh, das klingt doch fantastisch.
Das klingt allerdings.
Ja, und Wein. Und Wein gibt es.
Ah, naja, Oskar, Finger weg. Ja, weiß, was dir passiert ist. Ja, ja.
Aber es gibt Tee, Oskar.
Wie Elfen hier oben überhaupt überleben können. Ohne Fleisch, ohne Bier.
Und der Käse, überlebt immer gut. So.
Ich klopfe Greifax auf seinen Bauch und sage, ach, ich glaube, denen geht's hier ganz gut.
Was ist es eigentlich an Käse, was dich so fasziniert?
Und er stinkt schlimmer als er selbst.
Hier, probier doch mal. Ich halte dir das Brot rüber. Ich reiche weiter an Shahim.
Und ich führe es mir so zum Mund, rümpfe einmal die Nase und beiß dann genüsslich rein. Versuche dabei so glücklich wie möglich zu gucken.
Ist er besser oder schlechter als Semmelquast?
Semmelquast ist doch, und ich gucke so seitlich zu Greifax rüber. Semmelquast ist über jeden Zweifel erhaben, da kommt nichts dran. Außer eine Menge Schimmel vielleicht, aber.
Je mehr, desto besser.
Ich huste dezent in meinen Tee.
Mit Stückchen?
Würfel mal auf Selbstbeherrschung. Nein, tu es nicht. Okay, aber muss der so stinken?
Sag doch mal, ihr redet hier die ganze Zeit über den Käse und ich will euch gar nicht unterbrechen, aber wolltet ihr nicht den Tempel aufsuchen oder habt ihr vielleicht doch von diesem Plan abgesehen?
Nach dem Essen, Wolf.
Wir wollten uns doch noch mit euch treffen erst.
Ja, ein bisschen sterben und dann gehen wir weiter.
Gut, ach ja, und gut. Baden.
Baden?
Oh. Ja, das muss sein. Wir können doch nicht zum Tempel gehen, wenn wir so nach Moor stinken und Käse.
Das stimmt. Nicht? Das stimmt.
Ja, du schon.
Ach, ich gucke sehr erleichtert.
Und er,
hast du eigentlich das letzte Mal gebadet, Greifax?
Ich gucke grübelnd in die Luft und überlege, aber mir fällt kein Datum ein.
Das, also noch nicht im Fex.
Ich überlege gerade, ob ich mal von Bord gegangen bin irgendwie, als wir auf dem großen Fluss unterwegs waren oder so.
Was? Ich
bin mir gerade nicht sicher.
Wie ekelig. Warst du nicht bei den Adligen mal wenigstens duschen? Oh, kein Wunder, dass du immer diesen Stinkekäse isst. Du willst damit wirklich deinen Körpergeruch überdecken.
Ich wasche mich doch.
Ich glaube, ich habe zu schnell gesprochen.
Ihr hört ein Sing-Sang, das einem Rufen gleichkommt, denn es euer Wirt, Golodion Nebeltänzer, lugt aus einer Seitentür, die euch bisher nicht aufgefallen ist, da sie quasi auch der Wand gleicht, einmal mit seinem Köpfchen hervor, sodass sein langes, glattes, hellblondes Haar nach unten hängt. Euer Bad ist eingelassen. Wir haben zwei Wannen. Das Wasser ist auch heiß. Soll ich etwas Harfenmusik dort spielen lassen?
Vielleicht glaube, dazu singen?
Nein. Ich glaube, die drängendere Frage ist, wie viel Seife könnt ihr auftreiben?
Oh, wir haben hier sehr viel Seife. Denkt daran, dass hier ein Elfenvolk lebt. Liebe Schwester des Schnees. So kommt doch. Das Wasser ist gerade heiß.
Golodion, wo könnte ich meine Reisekleidung waschen?
Ja, hinterm Haus haben wir einen Zuber, den wir zum Reinigen der Pferdedecken verwenden. Dort könnt ihr gerne eure schmutzigen Sachen waschen, bitte aber nicht in meinen Ethereal-Wannen.
Oh, das ist eine sehr gute Idee, sage ich, und ziehe meinen Mantel aus und reiche ihn Grimm.
Sehr schön.
Gut, aber beim nächsten Mal wäschst du meinen.
Ja. beim nächsten Mal dann.
So, wer wäscht jetzt wen und was von wem und wo?
Ja, also
ich wasche mir die Augen.
Also bevor Greifax auf die Idee kommen könnte, vielleicht doch noch einen dieser Zuber aufzusuchen, bevor ich drin war, würde ich mir Lorana schnappen, damit der andere Zuber halt auch besetzt ist.
Ich renne hinterher. Ich schnapp mir den Tee.
Und
vielleicht ja. Passen wir da auch alle rein, also ich meine.
Ja, ach, wir machen eine Mädelsrunde. Ohne ja, anfassen.
Ja. Ihr sitzt beide in dem einen und ich sitze in dem anderen.
Na.
So, jetzt, genau. Das die Sonderfolge, wo wir das Baden der weiblichen Heldin ausspielen, gibt es nur für die Bäcker.
Dann gibt es noch eine Folge, wo wir das Baden von Greifax
ausspielen. Ja. Die will einfach keiner hören.
Die gibt es nur bei OnlyFans.
Die ist dann für alle, die nicht Bäcker werden. Damit
genau, die kriegen die Folge.
Zur Strafe.
Die gibt's nur in Brailleschrift, damit man das nicht sehen muss.
So, Contenance. Und ja, ihr seid alle nach einer Weile auf die eine oder andere Weise, je nachdem, wie es mit eurer Körperpflege bestellt ist, geschniegelt und gebügelt.
Also ich habe das Gesicht und die Hände grob in dem Trog draußen gewaschen, während ich mit Grimm da irgendwie hin bin und ihn begleitet habe beim Wäschewaschen.
Sehr gut. Ich habe nichts Geringeres von dir erwartet, mein Lieblingszwerg. Und ihr seid jetzt also, alle... Ja, bitte?
Nachdem ich meine Kleidung gewaschen habe, gehe ich dann auch nochmal in einen der Zuber und wasche mich auch und werde danach noch mein Rosenöl auftragen.
Ja.
Ja, wenn okay. Das so ist, dann werde ich mich auch irgendwie irgendwo waschen. Aber... meine Kreativität kriegt da gerade nichts Lustiges mehr rausgedrückt. Deswegen.
Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung.
Satt, sauber, ist ja auch trocken. Eine ernste Angelegenheit hier, da wird kein Chat.
Also Wolf und Oskar machen eine Katzenwäsche sozusagen. Die Katzen trippeln und trappeln übrigens um die Zuber die ganze Zeit rum und finden es sehr amüsant, wenn sie dann immer wieder mit Wasser bespritzt werden. Und Brun gehen dann hoch und wollen jetzt hier was ausruhen. Und Wolf beteuert nochmal, dass er, beziehungsweise Esper, Oskar und er drauf warten werden, bis er zurückkommt. Und mit einem Schulterklopfen wünscht er euch auch nochmal viel Glück und sagt, das ist nur ein Abschied für ein, zwei Tage, wenn überhaupt. Denn ich bin mir sicher, ihr kommt alle heil zurück und wir können vielleicht Lestandero ja, aus den Klauen des Nebelmoors befreien. Und so seid ihr auf euch gestellt an diesem Mittag in Donnerbach. Südlich der Salamandersteine mit einer Queste, die euch noch zu diesem Tempel führt, wenn ihr denn euer Versprechen einhalten wollt. Das ist natürlich euch überlassen. Was tut ihr?
Ganz kurz einwerfen, dass mir gerade eine neue Zwergenregel eingefallen ist. Ja. Zwergenregel Nummer 7, keiner wäscht den Zwerg.
Oh ja, das ist eine sehr gute Regel.
Das ist eine gute Regel, ja.
Vor allen Dingen nicht der Zwerg selbst.
Ja. Gelten nicht alle Zwergeregeln auch für den Zwerg selbst? Oder gibt es da welche, die
ja,
nicht für den...
Ja.
Doch, oder?
Ganz besonders bei dieser Regel.
Wäre schon seltsam, wenn nicht, ja.
Ja, ich meine, dürfte er sich selber werfen? Das ist ja die Frage.
Wenn er das möchte?
Eben, dann gilt es ja nicht für ihn, die Regel. Ja.
Für ihn sind sie optional.
Genau.
Ist es, wenn ja, ich springe, nicht auch irgendwie ein Wurf?
Quasi.
Hast du schon mal was mit deinen
Wenn
Füßen
du dabei
brauchst?
Die Hände in die Hüften stellst.
Wirft man sich selbst, wenn man springt? Liebe Community, bitte einmal diese Frage einmal erörtern. Ja, während die Community das erörtert, genau, frage ich euch, was ihr jetzt machen wollt.
Wollen wir gleich noch zum Tempel gehen?
Ja.
Wie viel Uhr ist es?
Mittags.
Ja, Mittagszeit, okay, dann heute noch.
Ja, Wolf muss wahrscheinlich eh noch den Lohn zählen, ne? Bis wir wiederkommen. Dann können wir doch jetzt zum Tempel und dann machen wir die Abrechnung später.
Ja. Machen wir. Wenn einem von uns einfällt, wie viel das war. Aber das müsste ich sonst nochmal tatsächlich.
Ja, vielleicht können wir sonst die Archivarin nochmal fragen.
Ja, oder nachhören.
Ja, die freut sich immer.
Die freut sich immer, ja. Die liebt das.
Können wir die eigentlich so als
Telefonjoker.
Ja, genau, so als, ja, genau, Gnom, ja, oder so einbauen, dass sie so aufplöppt und
als uns Phantom?
Fragt. Als Gnom.
Als Gnom?
Ja, oder so als Elfe oder Fee oder.
Können wir sie ja mal fragen. Ihr brecht Richtung Tempel auf?
Ja.
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 Gut. Wie Greifax schon mich gefragt hat, es gibt leider keinen kürzeren oder alternativen Weg zu diesem Tempel. Deswegen müsst ihr den Weg aus Dollerbach zurück Richtung Norden und eine kleine Weile immer an den Schildern vorbei, die genau in die Gegenrichtung zeigen, dass es nach Dollerbach geht. Und euch wird ein wenig wehmütig, da ihr ja gerade einen sicheren Hafen im übertragenen Sinne erreicht habt und jetzt euch schon wieder auf den Weg macht in einen düsteren Tannenwald, wo angeblich bei einem Wasserfall euch aufgelauert werden soll.
Bin ich der Einzige auf dem Pferd und alle anderen gehen zu Fuß? Oder?
Personius hat noch ein Pferd.
Okay, also die anderen haben sich jetzt kein Pferd geliehen für diese Strecke, wahrscheinlich.
Nein, natürlich okay. Nicht.
Wären Herzens nicht.
Sag mal, Grimm, kann ich dich was fragen?
Ja.
Was machen wir denn, wenn wir diese komischen, also diese Magier finden würden?
Sie stellen und der Rondra-Kirche übergeben?
Oh, ja. Aber ich frag mich, weißt du, was ich komisch finde? Warum haben die komischen Frauen Irma und Dutzi uns denn jetzt zu dem Tempel geschickt? Also sind die Barbara Dana jetzt schon dahin gegangen oder wie? Verstehe das nicht.
Die Fürstin, die Erzfürstin, oder wie es heißt. Genau, die Erzfürstin, die möchte halt uns noch persönlich kennenlernen. Und wir müssen einmal vorsprechen. Weil wir sind hier in ihren Landen. Das gehört okay. Sich so.
Klingt irgendwie ein bisschen... Ja, okay. Also ich reite dann hier erstmal lieber so hinten. Oder lieber in der Mitte so. Der guckt sich die ganze Zeit herum. Und er hat nicht ganz Unrecht mit seinem, ja, Angst, weil diese Tannenwälder, wo ihr dann hineinreitet und lauft, sind wirklich düster und ihr könnt nicht weit sehen. Schon nach einigen Schritt, 10, 15 Schritt, verschwimmt dieses Tannenbild in so ein gräuliches Blau, ganz dicht, und ihr hört immer wieder was herumkuschen und kreuschen und Geräusche von Vögeln, gleich von Waldkauzen, aber ungleich kehliger. Also es ist schon ein unheimlicher Ort. Die Natur hat in jedem Fall noch viel mehr ihre Finger und Wurzeln in den Boden gerammt als in zivilisierteren Orten. Dauert aber nicht lange, ungefähr nur 10 Minuten, da hört ihr schon ein bretterndes Donnern eines Wasserfalls, das von weitem eher wie das Rauschen des Windes durch die Tannenhaine klingt. Entwickelt sich dann aber wirklich zu einem Geräusch von Wasser, das aus unsaglichen Höhen hinabstürzt. Und das ist es auch, denn an einer Lichtung, wo ein wunderbares Mittagslicht auf die sattgrüne Graslichtung leuchtet, seht ihr einen Wasserfall, der beinahe aus 15 oder 20 Schritt Höhe kaskadenartig an Felsen vorbei runterdonnert in einen großen, ja, See, möchte man sagen, einen großen Tümpel. Und es ist ein wunderschöner Anblick. Und ihr seht gerade nur, dass ein ganz, ganz, ganz alter Elf mit schwarzen Haaren und einer eigenartigen Brille, die so etwas lila getüncht ist, an einem Staffelei sitzt und diesen Wasserfall zeichnet. Neben ihm steht ein großgewachsener, auch älterer Rondra-Geweihter, ein Mensch, und blickt ihm über die Schulter. Aber sie haben euch noch nicht gehört. Zumindest macht es nicht den Anschein. Was tut ihr?
Ich rufe Nadur Efradan, Efradana.
Und
Naudur Efradana. ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, obwohl ich ja gar nicht... Obwohl ich ja das... das tippe. Ich tipp's ja und lese es trotzdem.
Ja, du falsch. Rufst, was du rufst.
Ich rufe, was ich rufe.
Ruf einfach hinterher. Ihr wisst, was ich meine.
Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen.
Grimm, Efralana.
Efradana, ja. Naudur Efradana. Habe ich das so richtig? Dann genau. Hab ich das so richtig gesagt, Lorana?
Nein.
Nein.
Die lange Pause auch dazwischen zum Entmuten.
Ja. Der alte Elf, der das Bild malt, hebt den Kopf, dreht sich in eure Richtung und nickt in eure Richtung, sodass dieser hochgewachsene, muskulöse Rondra-Geweihte euch sieht und die Stirn runzelt, deutet diesem alten Elfen sitzen zu bleiben und schreitet auf euch zu. Relativ, ja, also er scheint relativ von sich überzeugt zu sein oder von eurer Ungefährlichkeit, dann er schreitet einfach so auf euch zu, relativ leger, und hebt die Hand so auf seine Brust, verneigt sich. Die Herrin zum Gruße. Tundra Alvalga von Ratilstein ist mein Name. Was kann ich für euch tun? Habt ihr euch verirrt?
Den Zwölfen zum Gruße. Mein Name ist Edelgeboren Grimm vom See und wir haben eine Patrouille der Rondra-Geweihten angetroffen, Irma und Ladrus, und berichteten ihn. Was denn? Und berichteten ihn bereits, was wir gesehen haben, ganz kurz. Also wir sind durch das Nebelmoor gekommen und haben dort eine Menge Untote und ja verfluchtes Land vorgefunden. Und das wollten wir jetzt eurer Erzfürstin nochmal ausführlich berichten.
Wieso wollt ihr das der Erzfürstin denn berichten?
Vielleicht kann sie uns sagen oder uns helfen, denn ein Freund von uns ist im Nebelmoor gefallen und es liegt jetzt auch unter dem Fluch des Nebelmoors und diesen wollen wir retten.
Stehe ich neben ihm?
Ja, ich stehe so alle so da herum, würde ich sagen, ja.
Ich würde ihn mal unauffällig mit dem Ellenbogen in die Seite drücken.
Ja, Grimm. Du spürst, wie Nelle Fahndieb dich unauffällig mit dem Ellenbogen in die Seite drückt?
Ja. Ich drehe mich zu Nelle um. Hast du noch was zu ergänzen?
Nein, aber wir müssen das hier nicht jedem erzählen.
Ach so. Uns wird doch gesagt, dass...
Wir müssen ja nicht lügen, aber wir müssen ja nicht jedem erzählen, genau, warum wir hier sind.
Aber die Rondra-Geweihten sind alle sehr ehrlich und doch gutherzig, dachte ich.
Ja, aber es muss sich ja nicht überall herumsprechen.
Ich weiß nicht, okay. ich guck mich fragend zu den anderen um. Vielleicht bin ich ja auch die Einzige, die das so empfindet.
Na, ich weiß sowieso nicht, wer hier Rondra-Geweiht ist und wer nicht. Also ich traue da auch nicht jedem, der uns begegnet. Vielleicht sprichst du ja auch genau mit den Falschen.
Naja, aber ein alter Elf mit einer Rondra-Geweihten. Und vor allen Dingen wurden wir doch hier hingeschickt zum Wasserfall vom Neuen Augensee. Also es müsste doch der Neuen Augensee hier sein, oder?
Es ist nicht der Wasserfall vom Neuen Augensee, aber es ist in jedem Fall, der vor euch steht, ist ein Rondra-Geweihter.
Ein Wasserfall.
Genau.
Ja. Okay.
So, ich sehe, ihr seid euch nicht ganz einig. Was genau sucht ihr wirklich? Was wollt ihr denn hier?
Also, wir wollen den Fluch vom Nebelmoor auflösen, beheben, damit wir auch wieder heil zurück durch das Nebelmoor zurück können. Denn noch einmal durch diese untoten und verfluchten Lande wollen wir so nicht nochmal.
Ich verstehe. Habt ihr einen starken Magen, junger Freund?
Wieso?
Nun, also der mit dem starken Magen ist der Zwerg.
Ist dem so. Und er schaut zu dir, Greifax. Den werdet ihr brauchen,
denn... Der ist gemutet, der Greifax.
Ich klopfe mir stolz auf meinen Wamst.
Den werdet ihr brauchen, denn ihr seid etwas auf der Spur, das bereits seinen Weg zur Erzfürstin der Erzgeweihten gefunden habt. Schaut dort diesen Pfad in den Wald. Der zeigt auch so einen Trampelpfad. Der führt zum Borons Anger. Dort werdet ihr die Erzgeweihte finden und ein paar Antworten finden auf eure Fragen. Nun, dann folgt eurem Rufe.
Hab Dank, Tundra.
Ich danke euch. Ihr seid auf einem interessanten Weg, einem traurigen Pfad, das werdet ihr gleich erkennen. Ich werde zu Osvaldion Ostgeboren dort drüben rübergehen. Er malt gerne. Er ist etwas tatterig auf seine alten Tage. Dort Herrin zum Gruße.
Dreht sich um und tapst weiter Richtung diesem Maler.
Dieser Tundra lässt euch da stehen mit einem Fingerzeig auf eine Schneise, ein Trampelpfad, der in dieses Wäldchen führt. Widmet sich wieder dem über das Schulterblicken bei dem alten Elfenmaler. Was macht ihr? Also unheimlich ist es allemal, das muss ich euch sagen, bei aller Liebe. Aber es ist tatsächlich ein Trampelpfad dort, der zu einem Boronsanger führen soll. Also Friedhof, für alle, die da jetzt nicht bewandert sind.
Ja, der Trampelpfad, ist der so breit, dass ich da noch gut reiten kann? Oder würde ich da, ja, dann steige ich ab, ja. Und beim Absteigen schaue ich auch nochmal auf das Bild. Würde ich gerne nochmal einmal erhaschen, wie das aussieht.
Okay. Gehst du also nochmal zu Osvaldion?
Genau.
Also Sie stehen 20 Schritt entfernt. Okay, dann schaffst du dorthin. Ja.
Ich würde gerne mal gucken, was der malt.
Ja. Was machen die anderen? Also Tasonius guckt ein bisschen ängstlich. Warum sollen wir jetzt zu einem Boronsanger gehen? Nalle!
Ich stehe da mit verschränkten Händen, tippe mit dem Fuß auf den Boden, ungeduldig und versuche, meine leichte Nervosität zu überspielen.
Aber das ist doch so ein Friedhof.
Als er Nalle ruft, gucke ich so in alle Richtungen, außer in seine, und gucke, ob ich was gehört habe.
Er hat mich nicht gehört. Lorana Greifax, die Sira, macht hier etwas oder harrt hier einfach die Dinge und wartet ab?
Ich harre.
Harre, gut.
Ich guck den kleinen Angsthasen nur an. Was soll denn passieren?
Ja, habt ihr Untoten gesehen, die aufgestanden sind?
Richtig.
Im Moor.
Ja, eben. Die haben sie schon gesehen. Ist doch also nichts Neues, was dir da passieren.
Okay. Und
das Beste, um deine Angst zu überwinden, ist, du vorgehst.
Ich froge?
Du vorgehst.
Vorgehst? Ich soll vorgehen?
Ja. Du schaffst das. Angst überwinden.
Nein. Okay. Und der stapft los. Stimmt? Du kommst zu dem Bild an. Tundra geht so ein wenig zur Seite. Wollt ihr einmal das Werk des alten Malers hier bewundern?
Ja, und ich wollte auch fragen, ob man vielleicht mal ein Werk erwerben kann.
Nun, dieser alte Kerl hier ist nicht mehr ganz Herr seiner Sinne und malt immer nur, was er gerade sieht oder wo wir ihn, hinsetzen.
Ist das eine Fledermaus?
Stimmt, da ist eine.
Und warum hat die keinen Kopf?
Osvaldion, wieso malst du denn eine Fledermaus ohne Kopf beim Wasserfall?
Ja, und Osvaldion dreht sich so um und hat so lange, fettige, braune Haare und so eine komische Brille.
Also das ist überhaupt keine Fledermaus. Das ist ein Wasserfall.
Was ist los, Leute? Und Tundra tätschelt ihm Osvaldion auf die Schulter.
Jetzt regt ihn nicht auf. Lasst ihn malen.
Darf ich fragen, wie alt ist Osvaldion?
Es müsste so an die 740, 760 Jahre alt sein.
666.
Das könnte sein.
Greifax, vielleicht würde ihm was von deinem Rauchkraut helfen.
Meinst, dann wird aus der Fledermaus ein Wasserfall?
Ist er dann weniger zittrig? Vielleicht hilft das dagegen.
Reagiert irgendwer von euch darauf, dass Tasonius in den Wald geht? Nein. Gut.
Ich krieg das nicht mit, ich gucke mir das Bild an.
Mich packt das schlechte Gewissen ein bisschen. Und ich würde eben doch mal im etwas Abstand hinterhergehen.
Oh, okay, alles klar. Gut.
Also das war doch der, den ich gerade auf den Friedhof geschickt hatte, richtig?
Genau.
Ja.
Ja.
Das ja, und ich gehe auch hinterher.
Ja.
Lorana, ich rolle mit den Augen und laufe den beiden Mädels hinterher.
Lorana auch?
Ja. Ach, was macht der denn? Der kann doch einem Ast standhalten.
Ich bedanke mich noch und sage ein sehr schönes Bild. Ich bin gespannt, wie es fertig aussieht, wenn wir wieder zurück sind.
Und dann gehst du den anderen auch hinterher? Und
dann gehe ich den anderen auch hinterher.
Ich gucke mich verdutzt um, wo denn alle hingehen und sage, schöne Fledermaus und gehe hinterher.
Gut.
Fledermaus, Flederschmaus. Ich klatsch auch in die Richtung.
Die ersten 5, 6 bis 7, 8 Schritte von Tasonius sind von Mut geprägt und er stapft fröhlich dort den Waldboden betrommelnd mit seinen Stiefeln hinfort. Aber das lässt bald nach und er lässt euch aufschließen, fällt dann auch zurück und verkriecht sich so quasi wieder in eurer Mitte, als ihr dann alle mehr oder weniger dann in Reih und Glied durch den Wald stapft. Ja, das Licht der Mittagssonne dringt kaum durch die Nadeln des Tannenwaldes. Und ihr seht irgendwann die ersten Anzeichen eines Boronsangers, einen alten Zaun, der schon bessere Tage gesehen hat, teilweise abgesackt ist in den Waldboden. Und der Wind trägt den Geruch von kalter Erde und alten Blumen in eure Nasen. Ein paar schwarze Raben kreisen auch durch die Wälder, hoch am Himmel, soweit ihr ihn sehen könnt, aber lautlos. Da stehen Gräber in Reih und Glied, einfache Steine, manche mit dem Zeichen des Raben, manche namenlos, manche aber auch mit Verzierungen von Löwenköpfen über Löwentatzen. Das sind dann aber die größeren Gräber. Auf einem Grab seht ihr Inschriften wie: Hier ruhen die Gefallenen, die Tapferen, die Treuen. Ihre Schwerter sind niedergelegt, aber nicht vergessen. Eine schwarze Esche ragt in der Mitte aus dem Feld. Und hinten seht ihr etwas blinken und blitzen. Und dann seht ihr, dass die paar Ausläufer des Sonnenlichts dort von etwas reflektiert werden, und zwar einem Schwert. Denn dort steht am hinteren Ende dieses Boronsangers eine Rondra-Geweihte mit langen, beinahe bis zum Hinterteil herunterragenden roten Haaren, Locken und an Schultern, die so breit sind, dass man darauf schon dinieren könnte. Also, ihr seht diese beeindruckende Gestalt mit dem Rücken zu erstehen, mit roten, wallenden Locken, einem Rondra-Kamm, der die Sonnenfetzen reflektiert, das ist das Blitzen, was ihr seht. Wer atmen stehen am Ende dieses Boronsangers, also am anderen Ende, nicht da, wo ihr steht, also noch so 30 Schritt entfernt. Eine etwas unheimliche, gespenstische Gestalt, beinahe wie eine Heimsuchung, aber es scheint sich um eine Rondra-Geweihte zu halten. Von dem Prunk Handeln. Ihrer Rüstung, danke schön, von dem Prunk ihrer Rüstung zu urteilen, könnte es auch die Fürst Erzgeweihte sein. Nicht. Ja, was tut ihr?
Hast du es jetzt andersrum gesagt einfach?
Ich hab Erzgeweihte. Ganz nicht sagen.
Fürstärztin gesagt.
Fürstärztin. Ja, wenn ich erst Fürst, dann sage ich immer 14. Erstfürst. Ne? Erstfürstgeweihte.
Aber die Fürstärztin ist doch quasi die Medica vom Fürsten, oder? Genau, die
Fürstärztin. So. Also.
Es ist die Erzfürstin.
Es ist die Erzfürstin. Würstchen. Genau.
Die dort fristet. Was für Würstchen?
Es ist die Erzfürstin, die dort fristet. So, was macht ihr denn jetzt?
Was fristet sie denn?
Weil ich jetzt hier frostig.
Ja,
ich
weiß nicht, was.
So, jetzt
Tasonius. Tasonius, riechst du was?
Ja, ich riech nur den Zwerg.
Grimm, willst du
den riechen?
Und es riecht auch nach so Verwesung und so. Und irgendwie riecht es auch nach Blut. Riecht ihr das nicht? Es liegt doch in der Luft.
Doch, ich dachte, das wär's. Ja.
Sag mal, dann da steht eine Fürstin. Möchte ich auch mal eine Sinnesschärfeprobe machen. Oh. Weil bisher habe ich noch nicht irgendwie Blut gerochen, aber jetzt möchte ich mal.
Mach das mal, wenn ihr wollt. Wer möchte, kann das tun.
Ja, wenn Tasonius das riecht, dann riechen wir es doch wohl sowieso, oder?
Ich würfel heute einfach nicht.
Gemacht und bestanden, sogar.
Was gemacht?
Ich habe gemacht.
Also wer von euch?
Im Konjunktiv röche ich auch, wenn es denn rieche.
Es riecht. Also ich rieche nichts.
Also alle, die riechen würden, wenn es was zu riechen gäbe, riechen, dass es Blut in der Luft liegt. Der Geruch von Blut.
Und Fluch, Tasonius, du hast recht.
Ja. Kann ich auch gucken oder nur riechen?
Naja, ihr seht halt alle das Gleiche. Also ihr seht jetzt nur, die ist halt so 30, 40 Schritt entfernt und starrt da irgendwie irgendwo hin.
Also ich hoffe,
was macht ihr?
Ich hoffe, wir sehen kein Blut in der Luft.
Nee. Ja, genau. Meine Frage war eigentlich, ob ich auch sehen kann, ob es eine Geruchsquelle quasi gibt.
Ach so, ja, das meintest du. So habe ich dich nicht ganz verstanden. Nee, ja. Also vor dir ist nur dieser graue Friedhof von alten Steinen, fahler Erde. Da ist jetzt keine Blutspur oder irgendwie sowas zu sehen.
Greifax, hast du nicht so ein Fernrohr? Kannst du dir die Rondra-Geweihte mal anschauen, wie die aussieht, bevor wir uns nähern?
Wie weit sind wir denn da noch weg?
30 Schritt.
Ich stehe doch hier jetzt schon quasi auf dem Bohrungsanger, oder? Da hole ich doch hier ein Fernrohr raus und gucke dann eine Person so voll creepy an.
Ja, gut, ey. Dreht die sich so um und sieht so 6 Leute und einer mit so einem Fernrohr.
Entschuldigen Sie, ich verkaufe diese schönen Lederjacken.
Ja, ihr könnt das gerne, also es ist an euch mir zu sagen, was ihr tut. Sie rührt sich nicht. Der Wind umspielt so ihre Locken, was jetzt ihre gespenstische Erscheinung nicht unbedingt harmloser erscheinen lässt.
Was machen ihre Haare? Was? Moment, was? Nochmal?
Sie werden vom Wind so hin und her umspielt die Haare.
Aber schon natürlich, nicht so wie das bei Lissandero war, dass das so geisterhaft die Haare um den Kopf herumschweben.
Ein wunderbarer Gedanke, Shahim. Danke dir. Es ist natürlich. Ne? Es ist nur so ein paar laue Windchen, die da das Haar wehen lassen. Aber es ist ganz natürlich.
Laue Windchen von der Erstfürzen.
Die Haare wehen so vom hinten so nach oben immer so. Wupp, wupp, wupp. Contenance. Wir haben es gleich geschafft. Ja. Ihr da draußen haltet noch durch mit uns. So, was tut ihr denn?
Ich würde sie dann vielleicht mal ansprechen. Seid gegrüßt. Dürfen wir eintreten?
Sie dreht sich zu euch um und sie ist kreidebleich, aber das scheint ihre natürliche Gesichtsfarbe zu sein. Hat ein hohes Jochbein, stahlblaue Augen und kaut so auf dem Kiefern rum, so dass man also von Nervosität. Ihr seht, dass am Rondra-Kamm ganz viel Blut klebt, das auch auf den Boden tropft. Und sie blickt zu euch, der Blick ist kalt. Und sie deutet mit seinem Nicken und dem Öffnen der Handfläche so an, dass ihr zu ihr treten könnt.
Okay, ich greife so hinter mich und schiebe Tasonius so ein Stückchen vor.
Sollte nicht lieber jemand anderes vorgehen? Ich weiß nicht, ob ich der richtige Repräsentant bin für so eine Person.
Ja, komm, wir sind doch zu sechst und sie ist nur eine Person.
Denk dran, spannende Geschichten aus erster Hand.
Aber ich kann kein Blut sehen.
Schaut sie doch mal an, sie ist nicht nur eine Person, sie ist mindestens zwei Personen.
Aber ich kann. Okay, ich gehe vor, aber ihr folgt mir, ja?
Ja, wir können immer noch schnell weglaufen.
Ja, okay. Das ist ein guter Plan.
Und er geht voran. Und sie harrt so da der Dinge, schaut das, also steht so ein bisschen seitlich zu euch gewandt und wartet, bis ihr zu ihr kommt. Hasonius nähert sich ihr. Dann sieht er etwas und fällt um. Wie ein Kartoffelsack. Bumm.
Du sei jetzt her.
Alfax, hast du das Auge noch?
Das ist hier hinter der Klappe.
Oder war das vielleicht, war sein Magen nicht stark genug?
Hat sie nur ein Auge und du hast das andere?
Auch eine wunderbare Idee, aber ja, sie hat zwei Augen.
Er kann ja kein Blut sehen, vielleicht ist da Blut.
Ja, am Rondra kann ist doch Blut.
Also vielleicht ich gehe jetzt auch mal einen Schritt drauf.
Vielleicht geht er mal einfach dahin.
Ja.
wir holen aus Waldi und dann schicken ihn mal vor.
Ja, ja, gut. Ja, ich möchte Tasonius meinen Wasserschlauch anbieten, also ihn so ein bisschen ins Gesicht tätscheln und ihm einen Schluck Wasser geben.
Schaust du denn auch in die Richtung, in die Tasonius geguckt hat, oder hältst du deinen Blick weg von dieser Geweihten und...
Nee,
Also das ist eigentlich ist das auch egal, weil ich stoße ihn nämlich zur Seite, dass er fast über Tasonius fällt und gucke dahin.
Okay. Gut. Scheim, du siehst, und Grimm, vielleicht guckst du ja an Scheim vorbei, dass sie steht sozusagen vor einer kleinen, ja, vor einem kleinen Grube, die voller Leichen ist. Tote Menschen in schwarzen Roben, teils mit Rot, teils mit Purpur, die dahin geschlachtet worden sind. Blut überströmt, teilweise die Gliedmaßen abgetrennt.
Soll ich auch mal auf Körperbeherrschung
Toten,
oder sowas?
Totenangst. Wie ein Racheengel steht sie da drüber mit dem frisch blutgetränkten Rondrakamm und starrt zu dir und dann geht ihr Blick so langsam zur Seite, beinahe mechanisch, senkt sich auf eine weitere Figur zu ihren Füßen, die kniend und noch lebendig zu ihr hinaufschaut.
Oha.
Einer lebt noch.
Sieht er aus, als hätte da eine von sieben Spitzen oder Zacken oder so?
Ja, genau. Er ist kahl und hat auf dem Kopf eine siebenspitzige Sonne tätowiert. Er ist blass, beinahe krankhaft fahl, ein bisschen graustichig in der Haut, trägt eine dunkle Robe mit
Elena, du hast es auch gehört, bestickt.
Ne? Nee, ich frage mich, woher wissen wir jetzt, dass er kahl heißt?
Nein, ich glaube, Henny wollte sagen, er ist kahl und hat eine Sonne tätowiert, aber er hat gesagt, er heißt Karl.
Ja. Das war gerade so völlig verwöhnt. Das
er heißt
gar nicht so ein Typ, der eine Sonne tätowiert und Karl heißt.
Ja, er heißt auch Karl.
Nein, Karl. Das
hat mich gerade so verwirrt. Ey, woher wissen wir denn jetzt, dass der Karl heißt? Und warum
Karl? Vielleicht hat der ein Namensschild an.
Karl,
war das ja
eine, genau.
Ja, also war das ja so ein Treffen, so eine Convention. Die haben alle
Namensschilder genau. getragen. I'm Karl.
War der Karl-Fight, so wie die...
Er ist Karl, ne?
Genau. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber Elenas Gesicht sprach einfach genau das aus, was in meinem Kopf vorging.
Das ist auch gut, dass ihr mich darauf hinweist, weil er heißt, ob er Karl heißt, wisst ihr nicht, aber er ist Karl. Also dein Kopf ist Karl.
Was denn jetzt?
Dein Kopf ist nicht der ganze Karl. Typ ist Karl. Der ganze Typ nur ist sein Karl. Kopf ist Karl.
Genau. Was macht ihr?
Er hat die tätowierte Sonne und danach hat es mich verlassen, ehrlich gesagt.
Schwarze Roben mit Rot und Purpur, bestickt und versetzt, trägt Ringe an den Händen, die aus Gebeinen gemacht zu sein scheinen, also knöchernd, faselt fast vor sich hin und mit irrem Blick starrt er die Erzfürstin an und sie thront da über ihm.
Also ich gehe einen Schritt zurück, gucke die Erzfürstin an und sage, fahrt fort.
Fahrt fort!
Fahrt fort! Wurzelt voran!
Das ist ja hier wie zu besten Wurstzeiten.
Wenn die Wurst kommt, dann war es ein Schurz.
Der Kackstift.
Oh.
Die dreht sich zu. Jetzt reißt euch zusammen für das Ende hier. Komm. Die dreht sich zu dir um, Shahin. Also so zur Seite.
Was führt euch hierher? Wer seid ihr? Wieso folgt ihr diesem Gesinde?
Wir folgen ihm nicht. Uns wurde vom verfluchten Nebelmoor aufgetragen, ihnen nachzugehen und das zu tun, was ihr gerade tut.
Es ist euer Auftrag, sie zu vernichten. Sehe ich das richtig? Und sie guckt dich an mit ihrem Blick und er ist schon ein bisschen irre.
Also ich gucke ein bisschen nervös in der Runde rum und sage, unser Auftrag ist es auf jeden Fall, ihnen beizukommen und
das Handwerk
unschädlich zu machen.
Das Nebelmoor wieder zu befreien.
Ich denke, das gelingt euch sehr gut.
Nein. Es ist nicht der Wille der Göttin, dass ich richte und richte und richte und immer mehr Blut fließt. Ihr seid das Werkzeug. Ihr seid das Werkzeug. Jetzt verstehe ich. Dann los!
Und sie drückt auf einmal den Rondra-Kamm zu dir an die Brust.
Ja.
Mir.
Dann folgt doch, ja. Dann folgt doch dem Ruf des Nebelmoors.
Also etwas überrumpelt nehme ich den natürlich an mich, bevor er auf den Boden fällt und gucke wieder mal in die Runde, diesmal aber eher hilflos als nervös.
Ich überlasse euch schließlich das Richten über diesen Letzten. Und ob mit ihm alles stirbt oder ob dann mit ihm alles beginnt.
Und sie setzt sich so auf ein, sowas wie ein, also es ist so ein Mausoleum und das hat so einen kleinen Fortsatz, so eine Mauer und setzt sich hin und ihre Hände sind blutüberströmt und zittern und sie schaut sie an. Ja, und jetzt richtet sich dieser Blick dieses Kerls auf dich. Der starrt dich an, seine Augen sind gleichzeitig beinahe, also ganz animiert und lebendig und aber irgendwie auch ganz seelenlos, so als würdest du durch ihn durchschauen können. Als wäre er nur noch so eine Hülle von einem Menschen. Aber trotzdem siehst du den Wahnsinn in seinen Augen flackern.
Dann spreche ich ihn jetzt an und sage, sprecht, ist das Nebelmoor freigegeben oder könnt ihr es noch freigeben?
Was macht ihr anderen? Bis auf Grimm sieht keiner, seht ihr das alle noch nicht, weil ihr alle noch da hinten steht.
Ach so. Dann gehe ich da mal hin. Ach so, ich dachte auch, ich gucke dazu.
Wir sind doch alle im Gänsemarsch gelaufen. Oder nicht?
Ich habe euch doch auch alle angeguckt, also wenn ich gucken kann.
Gut, dann macht aber alle mal eine Totenangstprobe.
Sind halt nicht bis an die Grube herangetreten, aber...
Ja, das stimmt. Aber das machen sie jetzt, ja. Und dann macht man eine Totenangstprobe, wie ihr darauf reagiert.
Wir haben eruiert, dass der Rondra-Kamm ein Zweihänder ist, den ich total unbeholfen so halb erhebe.
Ja.
In Richtung von Karl. Also, um ihn in Richtung Karl niederfahren zu lassen.
In Hinrichtung Karl.
Ja.
Was macht ihr anderen denn?
Und ich gucke weiterhin sehr ratlos von Karl zu allen anderen.
Ich gucke Shahim mit großen Augen an. Ist es an uns? Ich weiß es nicht. Wissen wir, dass er es ist? Haben wir genügend Informationen?
Ja, aber seht ihn euch doch an mit seiner siebenzackigen Sonne.
Ja, aber er...
Und einfach umbringen?
Er greift uns ja nicht an, er sitzt da ja nur.
Los, sprecht, Kalamann!
Gib ihm doch mal einen Dolch, vielleicht greift er dich dann an.
Wie wäre es, wenn wir ihm den Nebelmoor übergeben?
Oh, und das Nebelmoor soll über ihn richten.
Ja.
Als Austausch.
Ihr glaubt wirklich, dass das Licht der Zwölfe reichen wird, um die Dunkelheit der Welt zu durchdringen?
In dem Moment fangen meine Augen an zu funkeln. Die Zwölfe, das ist Rastulas Zorn, der über dich herniederfahren wird.
Wie ein Sandkorn, auf das ich spucke, wird er auch dahin gehen.
Ich hole jetzt mal etwas...
und alle eure Götter.
Etwas selbstbewusster aus.
Ja, schön. Er kann ja wenigstens noch verbal angreifen.
Zeit des Götterdämmerns hat begonnen. Wir werden das wahre Licht bringen.
Mein Sandkorn wird bald so groß sein wie ein Haus, wenn du nicht mal hier Tacheles redest und sagst, was mit dem Nebelmoor los ist.
Zu spät, ihr könnt es nicht mehr aufhalten. Ihr werdet seine Rückkehr nicht aufhalten können. Er wird euch zerquetschen.
Wessen Rückkehr?
Von ihm, dem Schänder, dem Heilsbringer, dem Befreier der Menschen.
Was ist er denn jetzt, ein Schänder oder ein Heilsbringer?
Für die Ungläubigen ist er der Untergang. Für uns ist er die Befreiung. Macht, tötet mich. Ihr könnt es eh nicht aufhalten.
Als er sagt, tötet mich, möchte ich ihn gerne in die Grube treten.
In die was?
In die Grube möchte ich ihn treten.
Okay. In das Massengrab.
Ja, du trittst ihn ins Massengrab, also er ist auch sehr geschwächt schon. Also er ist sowieso als sein Körper ist sowieso jetzt eher schwächlicher Natur. Der fällt ins Grab und fängt an, ein bisschen irre zu lachen und nach oben zu schauen.
Also so nach oben in
den Leere. Himmel, quasi. Also in den Leere, genau. Also.
Der ist mir ganz schön unheimlich.
Und ich werfe den Rondra-Kamm der Geweihten. Nein, ich werfe ihn nicht vor die Füße, ich halte ihn wieder hin. Sie es mir getan hat.
Und sie nimmt ihn am Knauf. Ja. Ja, Lorana?
Aber was machen wir denn jetzt mit ihm? Du willst ihn einfach so zubuddeln, oder?
Ihm dem Feuer übergeben?
Ja, dann hätte ich ihn auch einen Kopf kürzer machen können.
Naja, dann...
Ja, also, aber was meint er denn mit er wird kommen?
Ja, der glaubt halt wirklich an diese Ammenmärchen und
ja, vielleicht haben die ja noch irgendwelche Briefe dabei, oder... Pläne oder sowas. Vielleicht sind es ja noch mehr als die 12. 7. 7.
Es sind weniger als ein Dutzend liegen da.
Sollten wir nicht nachzählen? Also, ja. Es sind... Kann ich zählen? Sind es 7?
Ja, es sind alle da.
Du konntest auf jeden Fall mal bis 2 zählen.
Ja, und jetzt bis 7.
Hat Glisera, wollt ihr da doch helfen? Also.
Die Erzfürstin tritt an euch heran. Ihr sagt, dass das Nebelmoor euch aufgetragen hat, diese zu suchen und ihnen beizukommen. Dann überlasse ich euch diese Entscheidung. Es ist ganz einfach. Es ist ein Fingerzeig der Göttin. Das Schicksal entscheidet sich hier. Richtet ihn oder lasst ihn laufen.
Wenn wir ihn laufen lassen, dann wird er doch nur wieder zu den Seinen zurücklaufen und noch mehr mobilisieren.
Kann er sich nicht selber richten?
Er sagte, es ist bereits zu spät. Von wem redet er? Erzfürstin.
Ja. 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 Naja, und sie ist noch etwas außer Atem. Es sind Schwarzmagier oder zumindest Adepten und gehören zu einer irren Truppe, die auf die Rückkehr von einem mächtigen alten Schwarzmagier hoffen. Ja, der Feind Rohals. Barbarat. Sind Verrückte.
Ich überlege wirklich, ob wir ihn fesseln und knebeln sollen und mit ins Nebelmoor nehmen sollen. Und dann soll das Nebelmoor mit ihm machen, was es möchte. Und wir sagen dem Nebelmoor, was wir gesehen haben, dass alle anderen auch vernichtet wurden.
Aber dann packen wir ihn bitte pickepacke dicht. Das ist ein Schwarzmagier. Ich hab keine Lust, mit einem Magier auf der Schulter so weit laufen zu müssen.
Den können wir doch verschnüren und dann über Sophia legen.
Ich möchte auch keinen Schwarzmagier auf Sophia liegen haben.
Jetzt nicht auf mein Pferd.
Ja, schön, dass du wieder wach bist.
Ja, danke für das Wasser, Grimm. Du bist ein salzig.
Moment, salzig? Wieso? Ach, egal.
Weiß ich auch nicht. Ich
hast du einen Schlaganfall? Keine Ahnung.
Ich habe eigentlich nicht reingeweint. Das sind nicht meine Tränen.
Die Tränen meiner
Feinde. Nicht reingeweint.
Die Tränen meiner Feinde.
Wer spricht denn hier Schweiß. Von weinen?
Sven Schwedt hat das schon besungen.
Was macht ihr denn jetzt? Das ist an euch. Also ihr müsst jetzt sagen, ob ihr...
Boah, ich weiß es doch auch nicht.
Ihr müsst es aber entscheiden.
Ja. Also wenn er zaubern also, kann, will ich ihn eigentlich nicht mitnehmen.
Ja, also einen Wehrlosen zu töten ist halt auch nicht...
Er ist nicht wehrlos, er ist der schwarzen Magie mächtig.
Also das ist halt die Frage. Also ich finde es halt schwierig. Die Frage ist eher, würde jemand diese Last auf sich nehmen?
Vielleicht, wir fragen ihn einfach.
Was willst du ihn
Ja, aber ob wir ihn umbringen sollen oder nicht.
Er hat ja schon gesagt, wir sollen ihn umbringen.
Was mag er wohl sagen?
Ich glaube, er würde sich wahrscheinlich sogar selbst ein Dolch in die Brust stecken.
Das wäre doch gut.
Was macht er denn? Liegt er immer noch wie so ein Käfer da und guckt in den Himmel?
Ja, er hat sich so ein bisschen zusammengerollt und kichert vor sich hin.
Vielleicht sollten wir ihn wirklich einfach von seinem Wahnsinn erlösen.
Ist es denn... Also ich meine, du hast jetzt dieses Schwert in der Hand...
Er hat es schon wieder abgegeben.
Hast du wieder abgegeben. Okay.
Also wenn sie es angenommen hat.
Sie hält es da, aber sie hält es jetzt so noch so ein bisschen auf beiden Händen, dass es durchaus möglich wäre, es von ihr zu nehmen. Also
ist halt die Frage, will das jemand machen? Ich mach's nicht.
Ich mach das auch nicht. Aber ich finde auch, also nicht weder ihn laufen lassen, noch ihn jetzt töten, sondern wirklich ihn irgendwie entweder... irgendjemandem übergeben, der ihn in einen Kerker sperren kann, oder wir nehmen ihn wirklich mit zum Nebelmoor und lassen das Nebelmoor entscheiden. Im Grunde ist das Nebelmoor ja unser Auftraggeber.
Und so hätten wir, das stimmt schon, so hätten wir auch den deutlichen Beweis, dass wir unseren Auftrag erfüllt haben.
Und wir könnten ihn austauschen gegen Lissandero?
Wenn er das möchte.
Wenn er das denn möchte.
Oh.
Ja, lass uns das machen. Wir können ihn ja knebeln und fesseln, dann kann er keine Magie tun.
Unbedingt.
Okay, dann lasse ich mal mein Seil in die Grube hinab.
Vielleicht, vielleicht hauen wir ihm sogar mit der stumpfen Seite des Schwertes eins rüber, dass er bewusstlos ist.
Wir könnten auch einfach das Auge benutzen.
Oh, das ist eine gute Idee. Ja.
Sehr gut.
Ja, ich trete vorne an die Grube ran. Alle anderen zurücktreten.
Ich trete zurück.
Die Augenklappe auf.
Ich drehe die Rondra-Geweihte auch weg.
Und rufe zu ihm runter. Hey, du da! Schau mal hier! Kennst du das? Und zeige ihm direkt das Auge mit meiner Laterne.
Und er fällt so wie ein Brett um nach hinten.
Gut, dann mache ich die Klappe ganz schnell wieder dicht.
Was für ein Artefakt.
Wie tief ist denn die Grube, dieses Massengrab?
Fällt so relativ flach ab, also an der tiefsten Stelle nur so 3 Schritt oder 2,5 Schritt. Aber man kann da reinlaufen, du musst halt nur durch die Leichen laufen, also Leichenteile.
Grimm, es wäre schon ganz praktisch, wenn wir Sophia zum Transport nutzen könnten. Nur bis zum, natürlich nur bis zum, vielleicht zum Ort, und dann können wir vielleicht sonst ein anderes Pferd.
Ja, okay.
Wenn Grimm das nicht will, dann kann Tasonius auch mal laufen. Na, der hat doch auch ein Pferd.
Der hat auch ein Pferd.
Das stimmt.
Auf meine Nölle?
Hat er ja eben auch gesagt, dass nicht, wer Nölle klingt. Warum heißt sie Nölle?
Ich hab sie nach euch benannt.
Wahrscheinlich heißt sie eigentlich Noel.
Oder und auf dem Schild, und der konnte es nicht richtig. Ja, das.
Als auf mein Pferd. Ja, gut.
Komm schon.
Okay, ja, gut. Aber dann schreibe ich das auch so in den Bericht, dass ich auf meinem Pferd den Schwarzmagier weggeschleppt habe.
Ja.
Ja, guck mal, was du für ein großes Opfer für den guten Ausgang dieser Geschichte gebracht hast. Das macht dich ja förmlich schon fast zu einem Helden.
Stimmt. Hey, dann kann ich ja immer mit euch weiter auf Queste gehen.
Nee, du fährst. Du musst doch deine Story schreiben. Irgendwann weißt du doch gar nicht mehr, worum es geht.
Stimmt.
Du musst eigentlich mit den anderen wieder zurück und mal aufschreiben, was du alles
erlebt hast. Der Fantoli braucht mich leider.
Ja,
wenn der Fantoli irgendjemanden braucht, dann dich.
Auf jeden Fall. So mutig.
Aber wer sollte den jetzt fesseln? Der ist ja noch gar nicht gefesselt, weil nicht gefesselt.
Das machen wir jetzt.
Okay. Ja, ich habe schon mein Seil.
Slide da runter in die Grube.
Mach mal jemand eine Fesseln-Entfesseln-Probe.
Fesseln ist mein Handwerk.
Gut, dann fessel du.
Greifer, brauchst du noch Seil? Oder
Nalle? Weiß ich nicht. Frag Nalle. Nalle will fesseln.
Ich hab Seil.
Seid jetzt alle in der Grube?
Ja.
Könntet ihr den noch irgendwie in eine Decke einwickeln?
Das fände ich auch gut, ja.
Und unbedingt irgendwas in den Mund. Ich guck die
Frau an und frag sie, ob sie eine Decke hat.
Moment.
Habt ihr eine Decke?
Einen schicken Umhang haben sie da.
Brot.
Ja, sie wird euch den Umhang, sie gibt euch ihren Umhang tatsächlich.
Ah ja, cool. Ich habe nämlich sonst nichts dabei.
Ich habe noch einen halben Quadratmeter Sargbrokat, den kann ich ihr ins Maul stopfen.
Da ich eine meisterliche Fesslerin bin, ist das gar kein Problem.
Sehr gut. Gut, also ihr wollt jetzt mit diesem Geweihten, Barbarat-Geweihten zu Nebelmoor zurück.
Nee, aber wir haben uns darauf geeinigt.
Es hat euch einige Überredungskunst gekostet, Wolf und Oskar und auch Espe davon zu überzeugen, mit dieser Ladung, die sich nebst der Ladung, die aus Donnerbach jetzt zurück nach Trallorp soll, Richtung Nebelmoor aufzumachen. Aber ihr habt ihm versichert, so gut ihr konntet. Jedenfalls vergeht die gleiche Zeit, die es gebraucht hat, um nach Donnerbach zu kommen, bis ihr wieder an den Rand des Moores kommt, dass sich durch die wieder ankündigt, indem das Land leider weniger freundlich und wieder etwas, ja, ich möchte sagen, moorartiger, moorastiger im wahrsten Sinne des Wortes wird. Auch der Nebel wird wieder dicker. Ohne
Überraschung.
Und ihr seid jetzt in der ersten Wegbiegung am Moor angekommen, wo Lissandero euch damals heimgesucht hat, möchte ich sagen, in der Form des Nebelmoor, ja, Geistes oder der Nebelmoor-Seele. Und dort steht ihr jetzt. Es ist ungefähr noch eine Stunde vor der Abenddämmerung. Trotzdem ist der Himmel schon ergraut und Regenwolken hängen am Horizont. Noch ist es bei euch aber trocken. Auf dem zweiten Wagen, Oskar hat sich bereit erklärt, liegt eure grausige Fracht eingehüllt in den roten Umhang. Leblos. Also ist nicht tot, aber berührt sich nicht. Und ja, was macht ihr? Wie wollt ihr jetzt vorgehen? Also hier ist die Stelle, wo ihr mit der Sendero gesprochen hattet.
Nebelmoor!
Hey, Moor!
Ich hole tatsächlich jetzt mal das Horn von Göndi und blas mal rein.
Ja. Kommt da nicht mach diese mal. Frau raus?
Nee, die haben wir ja schon verbraucht.
Ah, okay.
Die ist verbraucht, die Alte. So, dann mach mal das Horn nach. Ihr wartet, ob sich irgendetwas tut. Auf einmal hört ihr einen großen Schreckenslaut von Espe. Und sie springt fast vom Wagen, fällt fast runter und deutet genau in die andere Richtung. Und zwar nicht in die Richtung, wo ihr jetzt darauf gehofft habt, dass dort Lissandero auf euch zuschreitet, sondern in die andere Richtung. Und dort, so mitten im Noor, seht ihr Lissandero stehen. Schon viel grünlicher, besonders seine Kleidung ist so durchnässt. Er ist leichenblass und feuchttriefend. Seine Fingernägel sind ziemlich lang und seine Finger sind ganz dünn. Also er sieht schon wirklich verwester aus, muss man sagen. Starrt euch an. Alle kriegt einen großen Schreck, weil er auf einmal auf der anderen Seite auftaucht. Ja, und starrt euch jetzt an. Was sagt ihr? Was tut ihr?
Oh, das seid ihr das?
Seid ihr zurückgekehrt?
Sagt das Moor wieder mit dieser Stimme und es klingt, als würde das Echo aus von allen Seiten des Moores so in eure Ohren dringen.
Ich verzerre einmal kurz das Gesicht so vor Geräuschschock. Wir sind zurückgekehrt und wir haben den letzten Überlebenden dieser finsteren Gestalten euch mitgebracht.
Die anderen vernichtet.
Die Erzfürsten hat sich drum gekümmert.
Die sind Mucksmäuschen tot. Nein, wie heißt das? Mausetot. Maus
sehr gut. Dann schleppt ihn hier zu mir. Ich werde ihn verschlucken.
Und was wird dann aus euch? Und diesem unsäglichen Fluch, der auf euch liegt?
Auf der Fluch wird gebrochen. Ich werde euch jedenfalls sicheres Geleit garantieren.
Und was wird aus unserem Freund, den wir in eurer Obhut gelassen haben?
Dieser Körper hier ist schwach. Ich bin kein lebendes Wesen, wie ihr es seid. Ich spüre kein Leben mehr in diesem Körper. Ich glaube, dieser Körper ist für euch verloren. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann ihn euch zurückgeben. Kann aber nicht garantieren, dass er dann noch lebt, so wie ihr es versteht. Oder ich behalte ihn in ewiger Umarmung. Das ist eure Entscheidung.
Und dann wäre seine Seele bei euch und glücklich?
Na, er wäre eins mit dem Nebelmoor. Gib mir erstmal diesen Körper. Den letzten Überlebenden.
Ich schaue mich nochmal um. Wer kann mir zur Hand gehen?
Ich komme mit.
Oskar. Ich auch. Ja.
Dann suchen wir den wohl mal darüber.
Ja, er wehrt sich so ein bisschen jetzt so zaghaft. Er ist ja ziemlich schwach auch. Er ist ja auch nicht jetzt besonders wohl genährt gewesen. Also auch.
Ich gebe ihm noch eine Kopfnuss.
Oh. Okay, ja, er rührt sich nicht mehr. Wo schleppt er den dann hin? Einfach so, ja, sagt's mir.
Ja, Richtung Lissanderos.
Schritt vor Lissandero, ja.
Ja.
Okay. Und als ihr ihn dahin legt, fängt es direkt in seiner Nähe so ein bisschen an zu blubbern und zu rumoren und das Meer, so dieser Schlamm, sich zu erhöhen und zu eurem Grauen kommen so langsam Gliedmaßen, die Arme, verweste Arme, wurmstichig teilweise mit rausragenden Knochensplittern aus dem Moor, hacken diesen Körper und ziehen ihn in Richtung Moor und langsam ins Moor hinein und so nach 2-3 Schritt fängt er dann auch schon zu versinken im Moor. Und da er ja bewusstlos ist, wehrt er sich nicht und der rote Umhang verschwindet im Moor. Und das letzte seht ihr nur noch so sein Antlitz und die siebensternige Sonne, die im Moor verschwindet auf seinem kahlen Kopf. Und es blubbert noch ein wenig. Dann habt ihr den letzten dieser Barbaradianer dem Nebelmoor übergeben.
Ich danke euch. Ihr habt nun sicheres Geleit zurück durch das Nebelmoor. Was ist mit diesem Körper?
Und sie packt mit der Hand so ein bisschen an das Schlawittchen und schüttelt den Lassandero so ein bisschen, so als würde er sich selber schütteln. Also man sieht, dass das Nebelmoor ihn wie so eine Marionette bewegt. Nicht bösartig, aber ihr seht, dass er halt nicht Herr seiner eigenen Bewegungen ist.
Wollt ihr diesen Körper zurück? Mit oder ohne Leben?
Oder ich würde mal in Wolfs Richtung, aber...
Ich glaube, Lissandero ist längst fort und... Wir können seinen Körper, glaube ich, einfach hier lassen, oder?
Und ich würde ihn mitnehmen, seine Seele. Also, ich glaube, er würde doch wollen, dass man ihn anständig bestattet.
Aber nur, wenn er auch wirklich dann tot ist.
Ja, wenn er nur so ja dahin sieht, das ist ja auch, das ist ja kein Leben mehr.
Also aber ist es ein Leben, wenn er nicht im Moor bleibt?
Es ist ein Leben in ewiger Umarmung. Das klang doch eigentlich ganz nett. Und abgesehen davon halte ich es tatsächlich ein bisschen so wie die Sira. Weil er war definitiv tot. Und ich glaube, tot bleibt tot.
Ich denke auch. Jetzt ist er Teil
von etwas. Ich glaube, tot sollte tot bleiben.
Ja.
Tot sollte nicht wieder aufgeweckt werden.
Aber wer des Nebelmoor sagt, doch bekommen nur wir sicheres Geleit oder seid ihr wieder sicher passierbar für andere auch?
Wäre mit dem Versinken dieses unheiligen Körpers, dass sich der Griff der Dunkelheit lichtet. Das Nebelmoor ist sicher für das Geleit aller Reisenden. Ich spüre aber, dass mehr als nur Hass, mehr als Wut und Wahn in diesem Körper steckte. Seid auf der Hut. Ihr habt euch einen großen Feind gemacht.
Ich würde sagen, das, und ich klopfe mir so ein bisschen den imaginären Staub von der Schulter, das beruht auf Gegenseitigkeit.
So spricht. Was ist eure Entscheidung?
Und die Ochsen scharren ein bisschen unruhig.
Was ist unsere Entscheidung? Freunde,
Wolf. Lasst den Jungen gehen, aber lasst ihn auch nicht hier im Moor.
Können wir den toten Körper mitnehmen?
Wir möchten ihn gerne bestatten.
Aber so tot, wie er ist.
Ich glaube, das Moor muss ihn freigeben, damit er mit uns kann. Und dann könnte es sein, dass er
noch lebt.
Deswegen.
Das glaube ich nicht. Seht euch diesen Körper doch an. Der ist doch überhaupt nicht in der Lage zu leben.
Kann uns doch das Moor mal sagen, ob wir ihn jetzt, seinen Körper einfach mitnehmen können, seinen Toten.
Also das Moor hat euch ja schon gesagt, ihr müsst sagen, ihr könnt seinen Körper mitnehmen.
Ja, also wenn wir das richtig verstehen, dann ist er im Moment vom Moor beseelt.
Ja.
So wie alle anderen Moorleichen auch, die da rumlaufen, sind eigentlich unter Kontrolle vom Moor, richtig? Und wenn das Moor ihn frei lässt, dann ist er halt einfach wieder der tote Lissandero, der verstorben ist vor unseren Augen.
So ist es.
Ja.
So würden wir ihn dann gerne mitnehmen und einpacken.
Auf die Hand oder
einpacken? Eintüten. Mit Mayo und Ketchup.
In den Doggy Bag.
Okay. Lissandero geht auf euch zu. Also
ich gehe etwas auf ihn zu.
Ja. Und Lissandero schaut zu dir hoch. Dann irgendwann reißen die Augen auf.
Ich möchte nämlich in diese Augen reingucken und mal in mich hineinspüren, ob ich da von ihm noch etwas sehe oder nicht.
Du hast das Gefühl, dass du so eine Millisekunde flüchtig noch was von ihm siehst, aber mit einem Atemzug, der ihm entfährt, erlischt auch dieser letzte Augenblick, der dich anstarrt, so als wäre es das Letzte, was Lissandero noch sieht, bevor der Körper in sich zusammenfällt, in deine Arme sinkt.
Genau, dann
mir fällt ein Stein vom Herzen.
Nehme ich ihn in meine Arme auf.
Ja, es ist ein lebloser, kalter Körper, leider.
Los, Grimm, hilf mir bitte doch einmal, dass wir ihn wieder in einen Wagen legen.
Ja, ich helfe dir. In den gleichen Wagen, in dem wir gerade den Borbredianer hatten?
Nein. Auf gar keinen Fall. Hier, in den anderen. Da. Und ich zeige auf den davor.
Okay.
Sind ja alle leer.
Lasst uns nach Trallop zurückfahren. Es sollte doch jetzt sicher sein, oder?
Das hat das Moor gesagt, ja.
Und dort werde ich euch den Sold verrechnen. Trallop soll ich euch aber ordentlich was obendrauf geben. Trallop Gorge. Und ich kann euch nur danken. Ich habe euch nicht geglaubt, dass wir mit diesem komischen, eingerollten Leiche uns eine Passage durch das Nebelmoor erkaufen können, aber es sagt, es ist sicher. Und ja, ich fühle mich selber verrückt, wenn ich das sage, aber ich glaube dem Nebelmoor, das durch Lissandero mit uns gesprochen hat. Lasst uns den Jungen gemeinsam in Trallop beerdigen. Ach, Shaim, hier, schaut, wartet, bevor ich es vergesse, bevor wir losfahren, hier. Und er kramt so rum unter dem Kutschbock und holt so eine Kiste raus, die so ein bisschen verbrannt aussieht. Das ist eine eigenartige Kiste, die der Junge immer mit sich rumgeschleppt hat. Ich bin mir sicher, er wollte, dass ihr sie habt, aber seht euch vor. Irgendetwas da drin beißt, wenn man reingreift. Ich habe bisher noch nie die Zeit gehabt, mich damit zu befassen. Scheint irgendwas drin zu leben, aber irgendwas auch drin zu sein. Wenn ihr Zeit findet auf euren Reisen, schaut doch einmal hier rein, was es damit auf sich hat.
Nehm die Kiste mal an mich und halte die so. Wie groß ist die?
Na, so.
So eine Schatulle,
ja,
oder?
Ja, so eine Schatulle, ja.
Ja, dann nehme ich die und halte die mal so einmal ein Ohr und schüttel die mal ganz leicht.
Ja, du hörst nur so ein komisches Krächzen und Fiepsen. Wie von irgendeiner Kreatur.
Vielen Dank. Ich bin gespannt, was sich darin verbirgt.
Ihr werdet bestimmt auf eurer nächsten Reise Zeit haben, euch damit zu befassen und das Geheimnis davon herausfinden. Lasst uns aufbrechen, ihr Lieben. Zurück nach Trallop. Das Nebelmoor ist jetzt sicher. Und ja, ich freue mich, dass ihr mich noch begleitet. Auch wenn es mir nicht passt, was das Nebelmoor zu euch gesagt hat. Dass ihr euch einen Feind gemacht habt. Vielleicht ist da auch nichts dran. Wollen wir aufbrechen, zurück nach Trallop und das Nebelmoor hinter uns lassen.
Und so haben die Schwafelhelden das Nebelmoor hinter sich gebracht. Und das Ganze zweimal. Einmal als einfacher Geleitschutz durch einen Ort, der von düsteren Schatten überschattet war. Doch diese Schatten stellten sich als mehr heraus als ein einfacher Polterspuk oder eine vage Düsternis, die diesem Orte innewohnt, was natürlich trotzdem sein kann, denn die Legenden um das Nebelmoor reichen tief, sehr tief. Doch in diesem Fall war es der Zugriff bzw. die Schritte von Vorboten einer Finsternis, die ganz und gar nicht mit ein wenig Eifer und einer Prise Heldenmut besiegt werden kann. Es sind Vorzeichen. Vorzeichen eines Krieges, einer Rückkehr und einer Veränderung, die die Schwafelhelden und alles andere in Aventurien tief mit sich ziehen wird. Nun haben die Schwafelhelden Lissandero verloren. Doch nachdem sie das Nebelmoor befriedet haben und nachdem sie den schwarzen Magier dem Nebelmoor zugeführt haben und damit vermeintlich für eine gerechte Strafe gesorgt haben, haben sie sich in diesem Spiel der Kamele in Aventurien positioniert, auf eine Seite geschlagen. Und zwar als Gegner von denen, die die Dunkelheit bringen wollen. Sind die Schwafelhelden nun die Kämpfer des Lichts? Oder sind sie nur die Figuren in einem Spiel, indem sie darum bangen müssen, nicht vom Brett gestoßen zu werden. Der Weg zurück durch das Nebelmoor gestaltet sich Grimm. Und wenn wir schon von Grimm sprechen, können wir sagen, dass er seinen Kopf, genau wie Tarsonius, der seinen Artikel schreibt, nun seinen Kopf in Pergamente steckt. Denn er verfasst Briefe an seinen König in Nostria und an die Erzfürstin, die Rondra-Geweihte, um ihr zu berichten, was sie mit diesem schwarzen Magier, diesen Adepten des Unheils, angestellt haben. Er wird diese Briefe in Trallop verschicken, denn das ist das Ziel der Schwafelhelden, wo sie Trallop Gorge begegnen, der sehr froh ist, und das zeigt er auch durch klingende Münze, dass das Nebelmoor nun wieder durch seine Karren befahrbar ist. Wolf hat sich entschlossen, nun diesem Geschäft den Rücken zu kehren. Oskar Torke wird allerdings weiterhin im Dienste von Trallop Gorge das Nebelmoor durchqueren. Und auch Esper hat sich bereit erklärt, zumindest für die ersten Sonnenläufe, den jungen Kerl noch zu unterstützen. Leider fehlt ihnen an ihrer Seite natürlich nun Lissandero. Und ja, gerne würden die Schwafelhelden ein paar Tage mehr dieses auslaufenden Frühlings in Trallop verbringen. Doch Shahim drängt darauf, dass es weitergeht. Denn schließlich ist er ein Gast, geladen zu einer Hochzeit eines Prinzen mit seiner Liebsten. Wobei Liebsten ist zu viel gesagt. Ganz in der Tradition von Kunchom und Talusa sind die beiden zu Vermählenden sich nicht bekannt. Also heißt es aufbrechen. Es heißt eine Depesche losschicken, um die Yolande herzuzitieren, damit sie die Schwafelhelden dann über das Meer gegen Kunchom schippern kann. Mit Sicherheit wird Kapitän Ulfaran Freude daran haben, die Schwafelhelden wiederzusehen. Und der Gedanke daran, einer prunkvollen Hochzeit in Kunchom und Talusa beizuwohnen, erweckt die Neugier der Schwafelhelden. Und Shahim freut sich wieder, heimatliche Gefilde und Sand unter seinen Füßen zu spüren. Doch leider ist es genau diese Neugier, dieser Drang, nicht warten zu können, der dazu führt, dass die Schwafelhelden wohl oder übel bald in ihr nächstes Abenteuer gezogen werden. Denn Prinz Selo, der junge Bräutigam, um den es hier geht, hat andere Pläne, als einfach in seiner Stube zu hocken und darauf zu warten, verheiratet zu werden. Und genau diese Pläne machen einen Strich durch die Rechnungen vieler und spielen gute Karten in die Hände, die nicht wollen, dass dort alles mit Frieden vonstatten geht. Daher heißt es, ein Problem zu lösen, an dem vermeintlich eine Liebschaft hängt. Aber wenn man die Marionette des Schicksals weiter hinabblickt, sieht man, dass ganze Reiche daran hängen werden. Also, ihr lieben Schwafelhelden, genießt die Ruhe, genießt die Reise. Denn in Kunchom, dem Land der tausend Sonnen, und in Talusa wartet auf euch bereits das nächste Abenteuer. So, ihr Lieben, das war's. Der Zug durch das Nebelmoor ist beendet. Ja, und ich habe es ja schon gesagt, beziehungsweise Howard R. Recapdale hat es gesagt, unverhoffterweise kamen da ganz andere Vorzeichen zum Einsatz. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören, fürs Treue halten und dass ihr viel Freude am Zug durch das Nebelmoor hattet. Und weiter geht es, ja, ihr habt es im Epilog gehört, natürlich mit Der Streuner soll sterben. Wir reisen nach Kunchom, wo die vermeintliche Hochzeit des Prinzen von Kunchom und der Prinzessin von Talusa stattfinden soll, aber ihr wisst es selber, ihr habt es gehört, ihr könnt es euch denken, so einfach wird das nicht und es wird nicht einfacher, wenn die Schwafelhelden bei dieser Intrige involviert werden. Ich möchte mich bedanken, vor allen Dingen bei euch fürs Zuhören und bei meinen Schwafelheldinnen, meine lieben Freunde und Mitspieler, ohne die auch der größte Meister, wie auch immer, nichts wäre. Danke, dass ihr jetzt die Geschichten mit Leben füllt und dass ihr es aushaltet, wie ich euch quer durch Aventurien trieze. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr uns unterstützen wollt, über das Hören, Kommentieren und Kontakt herstellen hinaus, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Steady-Seite. Steady ist eine Plattform, wo man mit verschiedenen monetären Möglichkeiten uns unterstützen kann. Dafür gibt es auch Sonderfolgen, hier und da ein paar Goodies. Aber entscheidend ist, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann guckt doch bei Steady nach. Ihr könnt einfach googeln, Steady und Schwafelhelden findet ihr sofort. Schaut euch doch mal an. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und freuen uns natürlich besonders darauf, wenn es weitergeht. Wir machen jetzt einen Monat Pause. Den August nehmen wir uns, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, das Abenteuer vorzubereiten und natürlich auch ein wenig Puffer aufzubauen, um dann im September wieder starten zu können mit dem neuen Abenteuer. Bis dahin, ihr Lieben, sage ich danke, dass ihr den Zug durch das Nebelmoor mitgemacht habt. Und ich freue mich natürlich auf euer Feedback, auf eure Gedanken. Schreibt uns gerne dazu, wie euch das Abenteuer gefallen hat. Das höre ich immer gern, entweder bei Discord direkt an mich oder bei Instagram oder Facebook, ganz egal, wo ihr in Kontakt mit uns tretet. Ihr könnt mich direkt anschreiben oder einfach öffentlich in die Gruppen oder die Schwafelhelden selber auch privat anschreiben. Das geht natürlich auch, die freuen sich auch über Feedback. Bleibt gesund, rollt die Würfel und wir hören uns im September wieder, wenn der Herbst dann zum Podcast-Bingen einlädt. Macht's gut. Talusa. Eine ruhige Nacht. Sowohl in der Nordhälfte, wo die gut betuchten Bürger wohnen, als auch im Süden, wo die schlechter bestellten Menschen ihr Dasein fristen, ist Ruhe eingekehrt. Und auch im Hafen schmiegen sich die sanften Wellen nur leicht an die Rümpfe der Schiffe, die dort warten, am nächsten Tag auszulaufen. Doch nicht überall in Talusa ist es still. Teilweise versuchen Menschen stiller zu sein, als sie sollten, um nicht bemerkt zu werden. So wie auch Prinz
Selo von Kunchum. Er ist der Prinzessin Shenny von Talusa versprochen. Doch weigert sich der junge Jungspund, das so hinzunehmen, ohne die Prinzessin vorher kennenzulernen. Also hört man kaum seine Schritte auf dem flauschigen, safranfarbenen Teppich, als sie sich in Prinzessin Shenny von Talusas Gemach schleichen und die Tür sich leise öffnet und schließt. Und nur der sanfte, heiße Atem der Prinzessin zu hören ist, die dadurch aus ihrem Schlaf erwacht ist. Doch sie scheint alles andere als verängstigt. Wer ist da? Sprecht, Fremder. Dringt nicht in meine Gemächer ein, ohne mir euren Namen zu nennen. Ich werde keine Wache rufen, solange ihr nicht Unbill wollt.
Ich
stammelt der junge Prinz.
Ich bin Prinz Selo von Kunchum. Wir sind einander versprochen,
spricht Shenny von Talusa. Und ihr wollt mein Antlitz sehen. Habt ihr etwa Angst, dass es euch wie eurem Vorfahren ergeht und er eine hässliche Unke zur Frau bekommt?
Nein, ich vermute, ihr seid die Schönheit, eine Sonne, die in meinem Herzen aufgehen würde, wenn...
Spart euch die Schmeicheleien. Dann setzt euch her und schaut eure Braut an. Und sie entzündet ein Licht. Die Kerze, die die Prinzessin anzündet, ist eingerahmt von buntem Glas, sodass ein Licht durch das Schlafzimmer fällt, das gleichzeitig grün, blau und gelb ist. Und es ist wie ein aranisches Märchen hier in Talusa. Der Prinz zögert und setzt sich auf die Bettkante, bemüht sich nicht wirklich ins Bett zu setzen. Doch sehr viel andere Optionen bleiben ihm nicht. So sitzen die beiden Versprochenen sehr nah beieinander. Und auch die Tatsache, dass Shenny von Talusa im Angesicht der Temperaturen eher leicht bekleidet ist, macht es dem Prinzen auch nicht leichter. Sie blicken sich an. Doch es geschieht genau andersrum. Natürlich ist Prinz Selo beeindruckt von der Schönheit und vor allen Dingen erleichtert. Aber es ist Shenny von Talusa, die vor sich keinen Emporkömmling sieht. Kein Schönling ohne Glanz und Tiefe in den Augen. Sondern ein scheuen jungen Mann, in dem die Kraft eines Wüstenlöwen zu schlummern scheint. Begierde zeigt sich in seinen Augen, Neugier auf das Leben und eine Herzensgüte gepaart mit Seelenkraft. Sie bemerkt, wie, als sie sich dabei erschrickt, ein wenig von ihrem dünnen Kleid herunterrutscht. Sie korrigiert es aber nicht. Und so scheint es, dass sich beide, die jahrelang dazu gezwungen waren, ihre Gefühle und Leidenschaft im Zaum zu halten und wenn, im Falle des Prinzen, sich nur mit ein paar niederen Damen vergnügen zu dürfen, sich hier ihrer Leidenschaft hingeben. Und so verschmelzen die Körper, umschlungen im Kuss, in freudiger Erwartung, aber leider nicht in Geduld auf die Hochzeitsnacht. Denn auch wenn es schön ist für die beiden, dass sie einander gefunden haben, so entspricht es doch ganz und gar nicht der Tradition, dass sie nun schon Antlitz in Antlitz und in einem Bett sich aufhalten und noch dazu das vollführen, was man gemeinhin einen Liebestanz nennt. Leider entgeht das nicht den Wachen, die nun angestürmt kommen. Und sie zerren den Prinzen unter Protest von Prinzessin Shenny und Beteuerung darauf, dass es sich doch um ihren Bräutigam handle, aus dem Bett, schlagen ihn bewusstlos und zerren ihn davon. Shenny wird daran gehindert, ihn zu verfolgen und ins Bett zurückgestoßen, die Tür geschlossen und verriegelt. Wer ist dieser Eindringling? Wer ist dieser Jüngling, der es wagt, Shenny aufzusuchen? Leider gibt es nun das Problem, dass der Herrscher, der Fürst von Talusa, ein Mensch ist, der an allen Ecken Attentäter und Giftmörder zu vermuten scheint.
Daher ist er auch taub und nicht empfänglich für jegliche Erklärungen oder Beteuerungen. Denn vielleicht würde er Gnade walten lassen, wenn er wüsste, dass es sich nur um einen irregeführten Prinzen handle. Aber in seinem paranoiden Kopf und in seiner vergifteten Seele ist es ein Attentäter gewesen. Und schließlich entscheidet er so, mit diesem Attentäter so umzuspringen, wie es sich für Attentäter gehört. Er wird ins Loch auf dem Dorfplatz gesteckt und soll in einigen Tagen dem schwarzen Elfen und seiner grausamen Klinge zugeführt werden. Prinzessin Shani von Talusa ist verzweifelt. Wie wird es gelingen können, dieses Schicksal noch abzuwenden? Und ist es wirklich nur Pech gewesen, was dazu geführt hat, dass der junge Prinz von Kunchum nun in einem Loch in Talusa sitzt? Oder sind dort andere Ränke-Schmiede im Spiel? Wenn es doch nur jemanden gäbe, vielleicht ein Gast auf der Hochzeit und sein Geleit, der hier Abhilfe schaffen könnte. Bei dieser Irrung und Verwirrung um den jungen Bräutigam und seine Braut.
Thank you.